Das SEO-Haus mit Jens Fauldraht und Markus Walter. Das SEO-Haus.
Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier im wunderschönen Berlin ist wieder Jens Fauldraht und da drüben in München.
Wunderschön, München ist der
Markus Walter.
Ja. Hallo Leute.
So schön, wie sie Fußball spielen.
Ganz genau, endlich wieder Liga.
Das stimmt. Ich bin auch total glücklich. Aber wir sind natürlich nicht alleine. Wir haben einen Gast da und zwar auch aus dem wunderschönen Berlin. Und zwar nicht, weil sie gut Fußball spielen, sondern weil es einfach in sich schön ist. Malte.
Genau. Malte Landwehr, moin.
Genau, gibt es noch irgendeinen Malte in der Szene?
Gibt es noch was?
Gibt es noch irgendeinen Malte in der Szene? Ich glaube, damit warst du schon relativ unique.
Ich weiß nicht, Malte Koi gibt es noch und irgendeinen noch, fällt mir aber gerade nicht ein.
Jetzt habe ich den guten Herrn Koi vergessen, tut mir leid. Wird er mir jetzt hoffentlich nicht übel nehmen. Cool. Für den Fall, dass dich irgendjemand nicht kennt, was ja eher unwahrscheinlich ist, weil du bist ja schon sehr lange dabei und auch sehr aktiv im Publizieren gewesen, trotzdem ganz kurz ein paar Worte zu dir. Wie bist du zu diesem ganzen SEO gekommen überhaupt?
Ist ja zu SEO gekommen bin ich. Ich hatte in der Schulzeit so ein Forum, wo ich mich eigentlich nur mit Freunden ausgetauscht habe. Und habe ich irgendwie gesehen, da kommen so Leute drauf, denen ich gar nicht die URL persönlich genannt hatte. Und dann habe ich gesehen, dass es sowas wie Logfiles gibt und da stand immer Google drin. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und innerhalb von einem halben Jahr habe ich dann gemerkt, dass man da auch Werbung schalten kann und dann ein bisschen Geld auf dem Sparbuch landet.
Der Malte, das ist ja Wahnsinn. Als ich in der Schule war, gab es noch kein Google. Da gab es noch kein SEO, da sieht man mal, wie jung du noch bist.
28 bin ich, gar nicht mehr so jung.
Ja, doch, schon. Schön.
Ja, als ich in der Schule war, gab es noch nicht mal Internet. Ich weiß gar nicht, wie wir das gemacht haben. krasse Welt. Aber du hast auch schon einiges gemacht. Und aktuell haben ja auch alle, also die dich kennen, mitbekommen. Bist du jetzt ja bei Search Metrics, aber du hast ja schon vorher einige spannende Themen gehabt.
Genau, also ich war halt lange selbstständig, habe ja auch immer mal wieder gebloggt über Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierung, Online-Reputation. Ich habe auch mal eine Agentur mitgegründet und war Head of SEO für 1-2 Jahre. Das war die SEO Factory GmbH, die es jetzt so nicht mehr gibt. Ja. Daraus habe ich gelernt, dass man nicht unbedingt 6 Gründer braucht, um eine Firma zu gründen.
Aber wenn man nach Kreta will, braucht man 6 Leute.
Ja, wir waren mit 40 Leuten auf Kreta für 3 Monate. Das war schon eine ganz lustige Zeit, in der auch viele damals noch passable Websites entstanden sind. Heute würde man sagen, schrottige Linkverkaufsseiten.
Was?
Und naja, so war es ja damals. Naja, und dann zwischendurch habe ich mal so einen Ausflug in die Wissenschaft gehabt, als ich gedacht habe, ich würde promovieren und habe mich mit sozialer Netzwerkanalyse und Social Media Analytics beschäftigt für die Deutsche Forschungsgesellschaft, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, Vodafone, die Konrad-Adenauer-Stiftung und das habe ich aber nicht so ganz zu Ende gebracht, weil ich dann gemerkt habe, dass das doch nicht so meine Welt ist. Und ja, das letzte Jahr war ich jetzt in der Strategieberatung, habe da viel Projektmanagement gemacht für größere Konzernkunden und so allgemein Digitalstrategie, Online-Strategie, Beratung. Und ja, jetzt seit diesem Jahr bin ich eben bei Searchmetrics im Produktmarketing tätig.
Coole Sache. Also ich meine, können es auch gebrauchen, weil haben halt auch viele Entwickler. Da muss man natürlich auch ein gutes Produktmarketing haben, dass die das Richtige entwickeln.
Ganz genau.
Entwickler und weil, Features.
Genau, weil Produktmarketing ist die Schnittstelle zur Entwicklung und Kunde. Zentraler geht es gar nicht mehr.
Genau, ich bin so ein bisschen das Bindeglied zwischen Kunden und Entwicklung und aber auch genauso zwischen Entwicklung und Marketing und ja, mache noch nebenbei so ein paar andere Sachen, wie solche Interviews geben und auf Konferenzen rumlaufen und Vorträge halten.
Ja, du warst eine Zeit lang auch relativ stark mit dem ganzen Reputation-Thema gewesen, da habe ich auch auf Konferenzen.
Genau, ich habe irgendwie 2007 gemerkt, dass so einige Blogger in den USA angefangen haben, über Reputation Management zu schreiben. Das hat in Deutschland damals noch keiner gemacht. Dann habe ich einfach mal meinen Blog Landwehr Online Reputation Management gestartet. War, glaube ich, einer von den ersten drei deutschen Bloggern, die sich damit beschäftigt haben. Und ja, zwischendurch war ich sogar Platz 40 deutsche Blogcharts, bin damit Platz 1 in den Mr. Wong Monatscharts gewesen und habe ehrlich gesagt so ein bisschen das Interesse an dem Thema verloren, weil es einfach irgendwann sehr PR-lastig wird, sehr wenig innovativ ist und man doch eher die Kundenanfragen bekommt, wo man dann sagt, nein, danke.
Das glaube ich. Also ja, wer sein Reputation pflegen möchte, sind ja meistens Leute, die einen Grund haben, warum sie es pflegen.
Also ich kriege immer noch einmal im Monat einen Anruf oder eine E-Mail von echt Leuten, die ich nicht kennenlernen möchte eigentlich, die irgendwelche Online-Probleme haben.
Okay. Krasse Sache. Krasse Sache. Aber ansonsten hast du dich auf deinem eher SEO-lastigen Blog ja auch sehr stark schon immer mit Datenthemen auseinandergesetzt. Ich glaube ich, relativ viel mit so einem ganzen Engramm-Thema hatte ich auch auseinandergesetzt.
Genau, ich habe ja Informatik studiert und ich fand datengetriebene Sachen irgendwie schon immer spannender, als sich irgendeine Theorie zu überlegen, drei Beispiele zu finden, dass sie passt und dann zu sagen, so ist es, sondern ich war schon immer jemand, der Sachen in Frage gestellt und mit Daten bewiesen oder widerlegt hat und habe deshalb schon immer großes Interesse für diesen ganzen Toolmarkt gehabt und gerade im Online-Marketing hat man nur wirklich die Möglichkeit, sehr, 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 sehr viel mit Tools zu unterstützen und zu machen, weil ja online einfach viel, viel geiler messen kannst als in der Offline-Welt.
Das stimmt, definitiv. Das macht uns ja auch allen, glaube ich, die es hier ernsthaft betreiben, gerade das sehr viel Spaß. Und natürlich nicht zu vergessen, dein ganzer, wie wertet Google Linktexte?
Genau, das war mal so ein kleines SEO-Experiment, das ich veröffentlicht habe.
Und aktualisiert.
Und aktualisiert, ja. Wo ich mir eigentlich wünschen würde, dass das öfter gemacht werden würde, weil man dadurch ja spannende Sachen sieht.
Genau. Nee, auf jeden Fall. Aber das Ding ist ja auch, glaube ich, sehr stark zitiert. Also.
Ja, das wurde schon öfters zitiert und darauf verwiesen.
Definitiv. Also, man kann feststellen, wer dich nicht wahrgenommen hat, der hat eigentlich irgendwie auch sich mit dem Thema SEO nicht so ernsthaft beschäftigt.
Das hast du jetzt gesagt, das möchte ich nicht kommentieren.
Cool. Bevor wir zum Wochenrückblick gehen, noch kurz ein paar kleine Kommentare in eigener Sache. Und zwar einmal noch einen herzlichen Dank an Michael Schöttler vom SEO-Portal, der uns hier in der letzten Show sehr lobend erwähnt hat. Vielen Dank dafür. Freut uns, dass dir gefallen hat. Und ein kleiner Nachtrag zur letzten Show werde ich in den Shownotes verlinken, eine schöne Einführung in die Analyse der internen Suche. Ich hänge einfach das Dokument rein, weil was man da alles macht, haben wir ja in der letzten Show ausführlich behandelt. Das wiederhole ich jetzt nicht, aber wer es nochmal nachlesen will, ein schönes Dokument dazu kommt in die Shownotes. Dann zu den 4-Wochen-Rückblick. Also das sind ja auch immer sehr Sachen, die uns gerade über den Weg laufen. Wir haben jetzt ja nicht wirklich ein Monitoring laufen, also eine sehr eher subjektive Auswahl. Aber Google hat mal in den Webmaster Central Blog kurz darüber referiert, wie sie denn Top-Level-Domains handeln und haben einfach gesagt, es gibt keine Sonderbehandlung für neue TLDs und überhaupt keine Sonderbehandlung unter den TLDs. Einzig Country Code TLDs helfen bei der Zuordnung, wohin eine Domain gehört. Muss man aber nicht machen, weil geht ja auch über Search Console. Und ob irgendwann mal regionale TLDs für regional besser funktionieren, da warten sie erstmal ab, ob die auch so benutzt werden, wie die heißen. Im Moment machen sie es nicht, Aussage Google. Da verweise ich an eine, ich glaube, Sendung 59 oder so vor 4 Monaten. Da war dein Kollege Malte da von Searchmetrics, wo wir uns sehr lang über die Auswertung auch von Searchmetrics über das Ranking-Verhalten von TLDs unterhalten haben. Und das hat eigentlich auch das gleiche Resultat gebracht. Also die neuen finden aktuell nicht statt, was auch hauptsächlich daran liegt, dass da relativ wenig ist.
Ja, ist auch immer noch so, basierend genau auf unseren Beobachtungen.
Exakt. Ein anderes Thema hat Google uns ja alle ein bisschen erschreckt. Search Engine Land berichtet, dass Google halt die Autocomplete-API am 10. August abschaltet. Das wäre sehr schade, ist aber irgendwie nicht passiert. Jetzt fragen wir uns halt, welches Jahr sie gemeint haben oder ob sie einen anderen Kalender benutzen. Noch funktioniert die ganze Man, es gibt ja auch genug Lieferanten, wo man die Daten herbekommt, wenn sie mal nicht mehr geht und keine Lust hat, den Workaround zu bauen. Aber im Moment geht sie noch und sie ist halt so schön simpel. Also freuen wir uns noch für die Tage, wo sie einfach da ist.
Genau, und hoffentlich hört jetzt keiner von Google zu, nämlich der, der es vielleicht abschalten sollte und der es vielleicht vergessen hat und der jetzt hört, ach, stimmt, da war noch was und schaltet es morgen ab.
Das könnte natürlich sein. Das wäre ärgerlich. Dann entschuldigen wir uns bei der ganzen SEO-Gemeinde an dieser Stelle. aber Malte, ihr habt die Daten ja auch.
Ja, also ehrlich gesagt, mich hätte das gefreut, wenn Google das Ding abgeschaltet hätte, weil es gibt ja doch eine ganze Reihe Keyword-Tools, die eigentlich nichts anderes machen, als immer live diese API anzufragen und da wir alles an Keywords, was wir haben, ja in unsere Datenbank stecken mit irgendwie mittlerweile 600 Millionen Keywords, sind wir natürlich dann ein bisschen losgelöst davon einzelnen Datenquellen. Aber Google hat es angelassen und damit kann ich auch leben.
Ja, aber ich glaube, die nächsten Tage wird das Ding abgeschaltet und gut ist. Da wird es mal einen kurzen Aufschrei geben und dann war es das auch.
Ja, die haben gesagt 10. August. Das müssen sie mindestens ein Jahr warten, bis ein neuer 10. August kommt. So geht es hier nicht, gell?
Ja, die hatten ja jetzt auch gerade ein paar andere Geschichten.
Genau. Genau, Google ist jetzt ABC.
Genau.
Deswegen. Aber das habe ich jetzt hier nicht weiter aufgenommen, weil es betrifft uns als SEO ja relativ Latte, wie die sich jetzt auch immer nennen wollen.
Ja, richtig.
Solange sie nicht sich Bing umbenennen, ist ja alles feini. Dann hat sich Google nochmal näher ausgelassen zu einem ewigen Diskussionsthema, wie ist es denn mit Inhalten in Tabs, und da haben sie jetzt noch mal konkreter nachgelegt, was aber eigentlich auch jedem, der halbwegs nachdenken konnte, klar sein sollte, dass sie haben gesagt, wenn Inhalte in Tabs nachgeladen werden, also dynamisch reingezogen werden, dann sehen sie sie nicht, wenn sie per CSS ausgeblendet, dann werden sie auch indexiert. So, über die Gewichtung haben sie sich jetzt nicht weiter ausgelassen. Einfach nur die Frage, kommt es überhaupt im Index an oder nicht? Das haben sie es noch mal offiziell gesagt. Braucht also nicht mehr zu fragen.
Ja, wobei ich muss sagen, ich bin da eigentlich so der Freund davon, wenn Inhalt wichtig ist, dann soll man ihn auch sofort für den Nutzer darstellen. Sonst, sonst ist der Inhalt einfach nicht, ja.
Genau, also wenn ich etwas
hinter Text habe, ich meine, ja.
Genau, dann brauche ich ihn eigentlich auch nicht hinschreiben.
Genau.
Ist aber eine Krankheit, ich weiß auch nicht. Ich glaube, da irgendwann mal hat irgendein lustiger freier Template-Entwickler mal ein Magento-Template mit Tabs gemacht, dann fanden es alle toll und jetzt hast du die ganzen Produktdaten hinter Tabs. Ist irgendwie pain in the ass.
Finde ich sehr schlimm, ja.
Ist halt auch für Mobile nicht so schön, dann wird es dann eh anders dargestellt. Also eigentlich ein Krotz.
Genau.
Trotzdem kommt die Frage ständig.
Absolut.
Naja, genau. Ist halt klassisches Function follows Form. Also irgendwer macht ein Design, das sieht schön aus und dann merkt man, dass mehr Text rein muss, als vorgesehen ist, also macht man Tabs. Erlebt man ja leider sehr oft.
Ja, ja, das stimmt. Also weil das System das halt hat, dann ist es halt da.
Ja, und vor 5 Jahren fand ich es auch noch fancy, aber...
Es funktioniert halt einfach nicht hinsichtlich Conversion. Dann gab es natürlich hier einen Reason Rant. Ich weiß nicht, ob das mitbekommen hat, diesen lustigen iBusiness-Artikel, der sich auseinandergesetzt hat, wie viel SEO-Dienstleistungen kosten. Mhm. Wurde ja auf Facebook dann wildestens diskutiert. Und dann hat sich dann nochmal Michael vom SEO-Portal damit etwas tiefer auseinandergesetzt und eigentlich noch stärker drüber rumgewendet. Ich habe eigentlich dazu bisher gar nichts gesagt, weil es mich eigentlich gar nicht interessiert im Großen und Ganzen. Weil meine Meinung ist relativ trivial, sich über Stunden- oder Tagessätze zu unterhalten, ist ungefähr so wie über einen Sack Reis, weil gänzlich unspannend, weil außer Einkäufer, die irgendwie nicht verstehen, dass es keine Metrik sein sollte, die einen interessiert, weil jeder unterschiedlich schnell arbeitet, ist die Zeit, die jemand also zu bezahlen. Die Frage ist doch eher, wie wichtig ist mir der Kanal und kann ich mir dann die SEO-Dienstleistung leisten, die ich brauche? Und wenn der Kanal eben für mich scheiße und Dreck unwichtig ist, dann brauche ich auch mir keinen Billiganbieter für 150 Euro im Monat zu organisieren, weil da kann ich es einfach lassen. Das ist absolut legitim. Fertig. Und das Nächste ist, was ich ständig sage, wenn Leute sagen, das ist aber alles teuer, dann sage ich, ja, was glauben Sie, wie teuer es wird, wenn wir dann fertig sind? Weil so als SEO sagt dann erstmal, bau mal die ganze Seite um. Und dann brauchen wir auch noch ganz viel Content. Wo ist denn deine Redaktion? Ach, du hast keine, dann organisier dir mal eine. Also die Folgekosten aus einer SEO-Analyse sind ein Vielfaches dessen, was eine SEO-Analyse kostet. Und wenn einer schon da sagt, er hat kein Budget, sage ich, dann klassischer Tipp, lasst es einfach.
Ja, Jens, das sehe ich so ein bisschen zweierlei. Ich meine, uns jemand ist es wurscht, was da drin steht und welche Preise drin stehen, das sehe ich auch ein. Aber die Studie hat natürlich auch eine Außenwirkung und da steht halt drin irgendwie 70, 80 Euro Stundensatz und dann kommen halt die Leute, die einen guten SEO möchten oder die hochwertige SEO-Dienstleistung möchten, mit dieser Studie dann zu uns und sagen, hier ist 70, 80 Euro Stundenlohn steht drin, warum ist es bei euch so teuer? Und dann kommen wir dann natürlich wieder in diese Bredouille und müssen das ja dann verargumentieren, warum wir dann doch andere Stundensätze haben vielleicht. Und weil die Leute auch einfach nicht verstehen, was die Grundlage dieser Studie ist.
Das ist richtig, aber wie gesagt, ich habe festgestellt, sowas passiert eigentlich nicht wirklich. Also was durchaus passiert ist, also das hat, merkt das relativ schnell, Leute rufen an und sagen, hier, bla bla, da sage ich, oh, wird ungefähr da landen. Dann sagen die, oh, dann sage ich, okay, klar, komm, lass uns Zeit schenken, ruf woanders an. Was aber auch sehr oft passiert ist, Leute, die sagen, bisher war es immer wesentlich günstiger. Und dann sage ich, aber sie haben einen Grund, warum sie anrufen, oder? Sie waren nicht zufrieden.
Ja. Ja, richtig, aber.
Und ansonsten, wenn Leute sagen, versuch dein Glück, kommst du im halben Jahr eh wieder.
Absolut.
Was auch regelmäßig passiert. Also man muss sich da nicht von irgendwelchen absurden Studien von irgendwem also unter Druck setzen lassen. Preise verhandelt man immer mit seinem Kunden aus und ich habe auch schon durchaus zu Leuten gesagt, die als Interessent da waren, ich meine, du, deine Website ist schlicht und ergreifend zu klein, nur bitte, wenn wir jetzt hier auflegen, versuch nicht reinzufallen auf diese Standard 150, 200 Euro Pakete, die dir angeboten werden, weil das Geld kannst du dir komplett sparen. Macht's auch nicht und sei mal pragmatisch, ich gebe dir zwei Tipps gerade kurz auf den Weg, mach mal das, dann geht's dir schon mal ein bisschen besser und denk über dein Geschäft nach, weil ich glaube, an anderer Stelle außer SEO sind die Hebel aktuell noch größer.
Ja, das verstehst du, das verstehe ich, das verstehen die meisten Hörer. Aber die Leute, die sich immer bisher noch nicht so wirklich mit dem Thema SEO auseinandergesetzt haben, für die ist dann so eine Studie auch dann vielleicht ein konkreter Hinweis, was SEO kosten darf. Also ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen.
Genau, aber wie gesagt, das ist ja nur der kleinste Teil der Kostenblocks. Also das ist halt das, was ich immer sage. Also das, was man im SEO reinsteckt, was hinten dran an Arbeit wirkt, ist wirklich ein Vielfaches. Und wer da das Geld nicht hat, der wird auch die Maßnahmen nicht umsetzen können, die rauskommen.
Ja, auf jeden Fall, diese Studie hat für ganz schön viel Aufregung gesorgt und das auch irgendwie zu Recht. Ich war da auch sehr, sehr unzufrieden damit, auch welche Daten da überhaupt verarbeitet wurden, aber braucht man jetzt nicht weiter darauf einzugehen.
Das war ja auch gänzlich intransparent. Aber ich meine, ist halt iBusiness. Also ist halt, kannst du auch Bild-Zeitung lesen.
Okay.
Was soll man dazu sagen? Also ja.
Ich glaube, wir gehen jetzt wirklich nicht weiter darauf ein.
Genau. Da Malte dazu bestimmt auch eine Meinung.
Ehrlich gesagt ist das voll an mir vorübergegangen, bis der Marco Young sein Video dazu dem Thema gemacht hat. Danach habe ich es mir auch mal angeguckt. Ich denke, dass es durchaus so einen Markt für dieses Feld-, Wald- und Wiesen-SEO für 70 Euro die Stunde gibt. Ich kenne aber auch Kunden, denen klar ist, dass es vierstellige Tagessätze gibt. Und gerade so im Enterprise-Umfeld glaube ich nicht, dass irgendjemand auf diese 70 Euro die Stunde Tagessätze reinfällt, außer halt vielleicht für den Werkstudenten, der noch mit am Projekt arbeitet.
Genau, wo man auch ganz klar sagen muss, wenn ich sage Finger weg von Billigpaketen, meine ich 150, 200, wisst ihr, welche Anbieter man damit meint, wo man weiß, da kommt definitiv nichts rum. Wenn man einen guten Freelancer findet, der 70 Euro kostet als Mittelständler, dann kann der einem durchaus auch weiterhelfen. Also das gibt's.
Ja, absolut, also klar.
Das möchte ich jetzt wirklich sagen. Also nicht, dass sich einer angegriffen fühlt. Die kenne ich auch, die gibt's auch, die machen auch pragmatische und gute Jobs, gibt natürlich auch weniger gut in dem, aber die gibt es auch weniger gut im teuren Bereich, wissen wir auch.
Genau.
Leider,
also, ja. Genau, das heißt, am Preis kann man nicht zwingend die Qualität festmachen. Genau, cool. Ansonsten habe ich, was habe ich noch mitgebracht? Ach so, ja, und zwar der aus diesem Monat kommende Indexwatch von den Kollegen von Sistrix. Und zwar spannend aus einem einfachen Grund, weil ich so lustig fand, den Fall hatte ich jetzt auch noch nicht gehabt, der komplette Abschmieren von Yves Rocher, weil sie einfach wirklich in ihrem HTTP-Header alles auf NoIndex gesetzt haben. Also jetzt nicht auf der Seite selber, sondern im Header. Also da so ganz im Ernst, sowas passiert ja auch nicht. Also wie kann es, ja. Das ist halt einfach mal ganz lustig. Weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Aber es wirkt sehr schnell, haben wir gesehen.
Ja, schnell und zuverlässig.
Das ist genau. Eine schöne Case Study.
Ja, definitiv. Vielen Dank an die SEOs oder Techniker oder wer auch immer von Yves Rocher. Super.
Genau. Dann gab es auf Search Engine Land eine CTR-Ranking-Faktor-Studie, wo einer versucht hat festzustellen, wie gut denn sich oder auch schlecht sich eine schlechtere CTR auswirkt. Und zwar hat er Peaks selber erzeugt durch simulierte automatische Anfragen zum Keyword, zu dem er rankt. Mhm. Und hat festgestellt, da das natürlich, das Ding hat auch immer ab und zu was geklickt, alles mögliche auf der Serp, bloß nie ihn. hat aber das Ranking jetzt nicht nachhaltig verändert. Das haben auch einige Leute geteilt und ich war dann, habe gesagt, das Spannende an der ganzen Geschichte fand ich einfach nur, dass seine Daten, deine gefälschten, in Google Trends und im Keyword Planner aufgeschlagen sind. Das fand ich wiederum sehr lustig. Und zwar wirklich als auch so Peaks, also im Trend ging es halt wirklich massiv nach oben und Keyword Planner war der eine Monat halt exorbitant hoch und der Rest war halt so eine Baseline, weil es wirklich ein sehr randständiges Keyword war. Und da habe ich auch gedacht, also da muss man doch als Google irgendwie feststellen, es gibt keine News dazu, es gibt gar nichts, also was sollte der Grund sein? Also da habe ich schon gedacht, wenn das so ist, ich stehe den Daten immer ein bisschen kritisch, weil man steht immer Daten, die andere erheben, wir sind kritisch gegenüber. Das erhebt jetzt meine Kritik jetzt nicht gerade dahin. Aber hinsichtlich seiner Aussage war ich dann, von seiner Studie war ich eher nicht so überzeugt. Also erstens, wie Malte schon sagt, ich habe irgendwie Test Case n gleich 1. Es ist immer schlecht für eine Fortschreibung von auf andere Zustände. Mhm. Das Zweite ist natürlich, ich habe einen Peak. Und wenn ich einen Peak habe, sollte sich halt auch der Grund anders sein, warum ich etwas suche, als an den Normalzuständen. Und dann sollte ich damit auch nicht das Ranking für die Normalzustände ableiten.
Ja, also ich hätte auch allgemein zu dieser Studie noch was zu sagen. Ich habe genau das gleiche Problem gesehen wie du, dass er es, ich glaube, mit einem Keyword und einer URL ausprobiert hat. Und ich hatte mal vor ein paar Jahren was ganz Ähnliches. Da habe ich in meinen Google Webmaster Tools für ein Keyword, das immer nur so 30 Mal am Tag gesucht wurde, auf einmal ein Suchvolumen von 1 Million und eine Klickrate von 0. Da habe ich irgendwie auch überlegt, okay, was ist das? Und irgendwann habe ich gemerkt, in den gleichen Top 10 für das Keyword rankt jemand, von dem ich weiß, dass er Google Suggest-Manipulierung als Dienstleistung anbietet. Das heißt, er hat garantiert mal seinen eigenen Clickbot gestartet und sich selber irgendwie 800.000 Mal angeklickt. Und ich finde die Tatsache, dass diese Daten in Google Trends und im Suchvolumen des Keyword-Planners auftauchen, zeigt auch nochmal wieder, dass diese Google-Teams der einzelnen Produkte teilweise echt nicht zusammenarbeiten. Weil ich bin mir ganz sicher, dass im SEO-Team es so einen Filter gibt, wie wenn Suchvolumen und Klickrate steigt, aber keine QDF-Signale, dann keine Ranking-Verbesserung. Und offensichtlich machen die anderen Teams für die Suchvolumenzahlen in Trends und in dem Keyword-Planner das ja nicht.
Ja, definitiv. Also ich war auch sehr erschrocken, dass es so aufgeschlagen ist da. Ja, so sind sie halt, die Google kochen auch nur mit Wasser. Das heißt, sie haben auch ihre klassischen Orga-Probleme bei der Größe, die sie haben.
Jetzt sind sie ja, ne? ABC und alles wird besser.
Das war ja genau. Damals schon das Problem mit dem Spam-Team und dem Google AdWords, dem Google AdSense-Team. AdSense sagt, baut mehr Werbung ein im oberen Bereich. Spam-Team sagt, Patch-Layout, nicht so gut. Also da gab es ja auch die widersprüchlichsten Aussagen von ein und demselben Unternehmen.
Schönste erlebt, also dazu Live-Story, da fand ich sehr lustig. AdSense-Berater vor Ort bei einem großen Forenbetreiber. Der hat auf pro Seite hat er 20 Posts angezeigt.
Ja.
Und da haben die gesagt, hör mal zu, wenn du das auf 5 Posts reduzierst pro Seite, haben wir mehr Fläche für Werbung. Ich habe nur gesagt, lass es lieber. Also deswegen, und dann aber Google hat das gesagt, also das ist halt was Geile, weil für die Leute, die halt nichts damit zu tun haben und sich nicht so stark sagen, die halt, aber Google ist das die eine Einheit und die muss ja wissen, was sie da in Summe empfiehlt. Ist halt definitiv nicht so. Ganz krasse Nummer, geil. Naja, bleiben wir beim Thema Google, auch auf SEO-Portal, da haben ja diesen schönen, die transkribieren ja immer diese Webmaster-Hangouts vom John Mu. Und da hat er letztens in einem, weil ich schau den nie an, also mir ist es immer zu lang, aber kurz querlesen kann man ja machen und dort haben sie schon drin gehabt, dass er gesagt hat, okay, das aktuelle Pinguin dauert halt länger, was schlicht und ergreifend daran liegt, dass Google nicht schneller kann. Was auch mal eine Aussage ist, wieder zurückgreifend auf letzte Sendung, das mit dem, was Google alles, also da habe ich es ja relativ deutlich gesagt, ich bin halt der absolut festen Überzeugung, dass man die Fähigkeiten, die Google hat, massivst überschätzt. Was einfach daran liegt, dass dieser scheiß Index riesengroß ist und allein diesen halbwegs aktuell zu halten, ist halt auch schon fast wunderlich. Da kann man danach nicht mehr so unendlich viel erwarten, siehe hochgradig semantischen Analysen, das ist halt auf so einem Korpus in der Geschwindigkeit, wie sie das Ding aktuell halten, nicht ständig machbar. Das heißt, das kann man auch relativ schön sehen, dass Seiten relativ gut reinkommen und irgendwann später wird mal irgendwie festgestellt, okay, jetzt habe ich verstanden bei der Seite, wo ist Navigation und dann verschieben sich die Rankings auch nochmal, aber das passiert halt nicht sofort. Und komplette Textanalysen mit Lesbarkeitsfaktor und Schlag mich tot passiert einfach nicht, wenn man einen Artikel live stellt. Das kann dann irgendwann mal passieren, weil es dauert halt einfach, sowas zu berechnen.
Das siehst du ja gerade gut, wenn du Near Duplicate Content einstellst und einfach nur den Titel und den ersten und letzten Absatz änderst und in anderen Absätzen ein paar Wörter. Das rankt ja teilweise auch immer 1-2 Tage und ist dann weg, habe ich gehört. Würde ich nie machen.
Okay. Ungefähr so, ja. Genau, also so Sachen dauern halt einfach. Und wenn sie halt sagen, ich habe hier so einen Algorithmus und dieser Pinguin ist ja doch, dass er halt nicht zu viel Kollateralschaden anrichtet, muss er schon halbwegs komplex sein. Da dauert halt auch so eine Berechnung halt auch mal etwas. Und vor allem Dokument ist eine Sache, der Linkgraph ist ja dann nochmal mit per se iterativ berechnet, wird natürlich in sich nochmal ein paar Stufen komplexer. Das kann man halt auf dem Taschenrechner rechnen. So viel dazu. Dann gab es auch für ihr N-Blocks einen schönen Test und zwar auch wieder mit NoIndex und zwar der sein Blog, sehr, sehr schön, das fand ich wirklich sehr nett, hat seinen ganzen Blog freiwillig auf NoIndex gesetzt, um einfach festzustellen, wie lang Google braucht, bis alles aus dem Index raus ist, hat gut einen Monat gedauert und auch das an der Geschichte, weil es auch uns regelmäßig in der täglichen Arbeit wieder trifft, ich habe die Seite steht auf NoIndex und ist noch im Index. Jopp, Google muss die Seite halt erst sehen. Und wenn die halt da irgendwo auf deiner Domain rumliegt, dann kommt Google da nicht jeden Tag vorbei. Das kann dauern. Und dann sind sie auch so nett und prüfen das manchmal auch zweimal, bis sie sicher sind, dass du das meinst, was du da meinst. Was ja auch nicht immer der Fall ist. Dementsprechend, wenn man was sofort raushaben will, Search-Konsole, URL löschen, feini. Bei NoIndex, Google muss das Ding halt sehen, das kannst du es nicht verarbeiten. Auch ganz trivial im Großen und Ganzen.
Bei Yves Rocher hat Google aber nur einmal geprüft, gell?
Der war ja auch im HTTP-Header. Also, da solltest du schon wissen, okay. Also offensichtlich, das siehst du ja eigentlich dann sogar schon, wenn du kurz abfragst, ob sich was verändert hat auf der Seite.
Hm. Ja.
Also es gibt ja durchaus bei Suchmaschinen auch den Haken, über nur im HTTP-Header zu schauen, ob sich irgendwas verändert, bevor ich das ganze Dokument mir ziehe. Weil wie gesagt, Ressourcen ist halt ein kritisches Thema. Und dann steht es direkt oben schon drin. Ja.
Okay.
Dann spannend, damit habe ich mich eigentlich noch gar nicht auseinandergesetzt. Ich wusste nur, dass es so ist, aber ich kannte auch lustigerweise diesen Referber nicht, ging irgendwie an mir vorbei. Aber es gibt diesen Meta Referrer Tag, also Meta Name gleich Referrer. Mit dem kann man festlegen, ob ein Referrer übergeben wird oder nicht, vor allem für HTTPS-Seiten, weil wenn ich HTTPS auf HTTP gehe, dann geht ja der Referrer dahin. Kann man sich halt sagen, so what? Verfälscht aber dauerhaft, also je mehr Leuten auf HTTPS gehen, betrifft es für alle Seiten, die noch auf HTTP sind, natürlich, dass die immer weniger Referrer-Traffic in ihrem Analysesystem sehen werden und immer mehr Direct oder nicht bekannt, je nachdem, wie das System das ausweist. Also viele schmeißen es dann einfach auf Direct zu und freuen sich, dass ihre Seite so viele Direktbesucher bekommt. Dem ist bloß nicht so. Dementsprechend gibt es dafür einen Tag, kann man einbauen und kann halt auch sagen per se, ich gebe nie einen Referrer weiter, also Content Non oder Non wenn Downgrade, das entspricht dem jetzigen Verhalten, also wenn halt von HTTPS nach HTTP, dann ist das Ding weg. Oder man übergibt nur den Host ohne die URL-Information. Oder man ergibt den kompletten Referrer, wenn man innerhalb des gleichen Hosts bleibt, der gleichen Domain bleibt, auch wenn man den Host wechselt, also für Leute, die Subdomains fahren, sonst ist das Ding ja auch weg. Oder halt unsafe URL, das heißt, das Ding wird immer komplett übergeben. Ist auch spannend. In dem Fall hat er hier auch einen Use Case erzählt von einem Kunden, der irgendwie seine Recommendations lag, die Engine, die Daten eingesammelt hat, lag natürlich auf der Drittplattform und hatte keine Informationen mehr bekommen, weil die das über einen Referrer gemacht hat. Wie auch immer, keine Ahnung, klang ein bisschen krude, aber zumindest kamen die Daten nicht mehr an, weil sie auf HTTPS umgestellt hatten und die Rekos waren weg. Und dann haben sie halt diesen Tag eingebaut und es ging wieder. Wichtig ist nur, denkt dran, ihr habt ja auch in eurer Studie dann, wenn wir nachher ja sehen, dass der Anteil der HTTPS-Seiten steigt, dementsprechend, wenn Leute dort nichts machen, und warum sollte man das tun, wenn man keine Probleme hat, und ihr auf HTTP seid, sinkt halt euer Referrer-Traffic in euer Analysesystem so stark, wie die HTTPS-Seiten da draußen steigen. Wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, das hast du, glaube ich, gerade richtig wiedergegeben. Und Google, irgendein Google-Mitarbeiter hat doch gestern oder vorgestern noch mal getwittert, irgendwie, wenn du SEO bist und deinem Kunden nicht empfiehlst, auf HTTPS umzusteigen, machst du einen schlechten Job. Begründung war natürlich Privacy.
Ja, also mal ganz im Ernst, diesen Ranking. Also wenn man komplett umsteigt und man macht es ordentlich, dann geht es ja meistens recht reibungslos. Kleine Dellen sieht man trotzdem irgendwie. Im Long Run ist es auch Latte. Problem ist halt, es stellen so viele Leute Scheiße zusammen.
Ja, also wenn wir das HTTPS-Thema halt schon vorgreifen wollen, kann ich da auch schon direkt was zu sagen.
Gerne, bitte.
Wenn man es sauber macht, sehen wir tatsächlich eine leichte Ranking-Verbesserung. Ich kenne aber ganz, ganz extrem viele Websites, wo wirklich richtig gute, richtig erfahrene SEOs bei den Relaunches dabei waren, die ich jederzeit empfehlen würde. Und die sind trotzdem nach HTTPS leicht abgeschmiert, weil du immer irgendwo eine Sache auf irgendeiner Seite nicht bedenkst, was dann zu Nachteilen führt. Also bei HTTPS musst du ja so viel bedenken. Hreflangs, Canonicals, Sitemaps, Einträge in der Robots.txt, dein kompletter interner Linkgraph und so weiter. Das muss ja alles sauber auf HTTPS umgestellt werden oder direkt protokolllos sein, sodass es klappt. Und das sehe ich sehr selten, dass das wirklich sauber klappt. Also meistens vergisst man irgendwo ein System, gerade wenn es große Websites sind, wo 2, 3 verschiedene Systeme laufen, ein Content-Management-System, ein Shop, ein Blog, irgendwo wird irgendwas vergessen, immer.
Ja. Also wie gesagt, ich bin bei dir voll, ich bin in der Hinsicht voll d'accord, dass man sagt, sobald ich im E-Commerce bin, ja, weil ich habe sowieso HTTPS. Und da hat man in der Regel bei vielen Shops das Problem, dass auch noch ein paar, also die Sachen, die vor dem Warenkorb sind, trotzdem irgendwie im Index landen. Und man dann halt so leichte DC-Probleme hat. Und es ist viel robuster, wenn man dann komplett auf HTTPS bleibt, also im Long Run.
Ja, also jeder, der eine transaktionale Website hat, wo Nutzer sich einloggen, komplett HTTPS. Also No-Brainer für mich. Auch gar nicht unbedingt aus SEO-Gründen, allein aus Sicherheitsgründen.
Ja, ganz klar.
Genau, und es ist halt eben robuster. Ich muss halt nicht mit 2 Protokollen rumknuddeln bei meinen URLs. Es ist einfach robuster und einfacher zu pflegen dann auch, wenn man es mal hat. Aber wenn ich das, wenn ich es nicht habe, sehe ich es jetzt noch nicht so wirklich zwingend im Moment.
Also wenn ich jetzt eh keinen Relaunch vorhabe und das nicht wirklich brauche, dann würde ich es auch nicht machen.
Genau, dann schiebe ich es dazu, wenn es sowieso irgendwann ansteht. Also, weil es ist halt schon ziemlicher Aufwand. Und wie gesagt, die Fehlerquellen sind immens. Und ich meine, wir kennen ja auch alle den Fall von den Kollegen, die wirklich alles richtig gemacht haben und trotzdem auf die Nase gefallen sind, weil einfach die Seite so groß war, dass Google relativ lang gebraucht hat, bis es durch alles durch war. Und solange es ja nicht durch ist, hat es ja auch die alten Sachen im Index mit dem alten Linkgraph, die noch auf die anderen Sachen zeigen. Und das hat die ganz schön gebeutelt. Ich will jetzt hier den Fall nicht nochmal aufwärmen, weil ich weiß, den Kollegen hat das, die waren da sehr geknickt drüber, aber korrekt haben sie es gemacht. Da war nichts, was man noch hätte korrekter machen können. Mhm. Also es besteht definitiv ein
Restrisiko zumindest.
Ein Restrisiko und die Fehlerquellen sind wirklich immens, die man da machen kann.
Ja.
Genau, und macht man meistens freitags und dann sind die Leute, die Kollegen von der Technik leider im Urlaub, im Wochenende oder sonst was und dann hat sich die Sache dann auch gegessen. Genau. Dann bin ich mal so frei, weil wir uns da wirklich ein bisschen Mühe gegeben haben, einen Artikel von uns selber zu empfehlen. Und zwar gestern haben wir rausgehauen, haben sie die ganze neue Google Search API angeschaut. Verlinke ich in den Shownotes. Wer es noch nicht gelesen hat, kann es dann nochmal in Ruhe durchlesen, ganz in kurz. Was jetzt richtig geil ist, ist, dass man über die API Keywords und URLs zusammenbekommt. Das macht halt richtig Spaß, weil was man damit jetzt für einen geilen Scheiß machen kann, ist halt, weil Keyword- und URL-Daten zusammen gibt es halt nur noch in der Search-Konsole. Und früher gab es in der API entweder URLs oder Keywords. jetzt habe ich sie wenigstens zusammen und weiß halt auch, welche zusammengehören. Es gibt natürlich auch einen ziemlich großen Nachteil. Die API ist auf 5000 Zeilen beschränkt. Ich sage extra, weil es Zeilen, ich sage nicht nur so Zeilen, weil ich das Wort so schön finde, sondern es sind wirklich Zeilen und nicht Suchanfragen. Weil wenn ich natürlich die URLs mit abfrage, was ich nicht muss, ich kann auch sagen, ich will nur die Suchanfragen haben, und eine URL rankt, und zu einer Suchanfrage ranken 2 oder 3 URLs, was hier vorkommen soll, die auch entsprechend Impressions und Klicks generiert haben, dann habe ich halt dafür 3 verbraucht und nicht eine. Das heißt, ich kriege 5000 Zeilen. Was allerdings funktioniert ist, also es ist kein Limit. In der Search-Konsole sieht man auch sogar nur 1000. Auch das ist kein Limit. Google hat die Volldaten da. Wir haben ja erst mal drüber spekuliert, ob die einfach ihr Datenvolumen sparen wollen. Das ist aber nicht so. Die haben alle Daten in der Search-Konsole. Die zeigen einfach nicht mehr an und geben per API nicht mehr raus. Punkt 1 ist einfach die Sachen täglich abfragen und wegspeichern. Sollte man sowieso machen. Punkt 2 ist, man kann Sachen filtern. Also wenn ich jetzt einfach filter auf einen Wortbestandteil, dann kriege ich zu dem Wortbestandteil alles. Außer es sind mehr als 5000 Zeilen. Funktioniert auch in der Search-Konsole. Ihr könnt einfach auf irgendwas filtern und dann kriegt ihr dazu auch viel mehr. Und was da ganz spannend ist, und das ist wichtig bei der Dateninterpretation, ist, wenn ich ein Suchbegriff relativ nah an der Grenze ist, dass es noch drin ist oder nicht, und ich habe einen größeren Zeitraum, den ich abfrage, dann ist er in dem Zeitraum manchmal drüber und manchmal nicht. Und auch Google hat die Daten täglich liegen und aggregiert die dann auf. Und wenn, und zwar die Tageswerte, und zwar immer nur die 1000 des Tages und nicht alle zusammen und danach die 1000 ermittelt. Das heißt, die unteren Werte stimmen alle nicht, die sind zu niedrig. Die sieht man, wenn man ein Wort filtert, was am Ende ist, dann hat man höhere Werte.
Also ich bin jetzt irgendwann mittendrin mal ausgestiegen,
Jens. Es steht lang und breit in unserem Artikel.
Ich glaube, wir sollten...
Mit Grafik, also dann kann man das sehen.
Ich glaube, wir sollten mal eine eigene Sendung dazu machen.
Ja, haben wir ja für nächsten Monat geplant mit dem Kollegen Walscher und Johannes, der diesen lustigen Artikel da verzapft hat.
Genau, freut euch, liebe Hörer.
Genau. Habt ihr euch die schon angeschaut, Malte?
Ich mir nicht. Jemand bei uns hat sie sich schon angeschaut und ich habe es für Ende dieser oder kommende Woche auf dem Schirm, mal mit unserem Produkt zu sprechen, was wir in dieser Richtung gerade planen.
Weil es geil, ist richtig geil. Man muss halt ein bisschen an seiner Abfragelogik arbeiten, um an alle Daten ranzukommen. Aber wie gesagt, wenn man es geschickt macht, kriegt man es hin. Aber diese Zusammenführung von URL und Suchanfragen ist saugeil.
Absolut.
Genau. So, und die Kollegen von SEM Deutschland haben ihre berühmte Online-Marketing bei deutschen Online-Shop-Studie. Da seid ihr ja auch mit dabei, Malte.
Ja.
Bei dieser Studie. Ja, ja, ihr seid ja immer irgendwie als Datenlieferant, whatever, mit drin. Rauskommen machen sie ja jedes Jahr, für dieses Jahr auch wieder. Wird auch in den Shownotes verlinkt, weil das Ding ist so dick, da hätten wir wieder eine Sendung für machen können. Aber aufgeteilt über alle Online-Shops, die drin sind und welche sie in der Studie drin haben, die werden in der Studie alle aufgezählt, da kann man nachschauen. Sind ziemlich viele. Macht Search 36% des Traffics aus. Was schade ist, ist, dass sie keinen Brandanteil ausweisen können, aber dafür benutzen die halt auch wahrscheinlich ein Datentool, was es nicht hergibt. Direct 32%, Verweise 23%. Also ist Search erstmal der größte Kanal und ach ja, übrigens für die ganzen Social-Media-Fanboys da draußen, einen ganzen Prozent liefert ihr auch. Über eure Tagessätze sollte man da mal reden.
Ja, aber da werden die Social-Media-Boys und Girls jetzt wieder sagen, dass es daran liegt, dass alle Social-Media schlecht machen. Also mit Fakten kannst du dem Social-Media-Hype ja nicht beikommen.
Das stimmt. Im Bereich Search war es so, das fand ich auch sehr spannend. Also die 36% Search verteilen sich dann zu 82% auf SEO, 10% Universal und 7,5% SEA. Und SEA war etwas rückläufig. Was ich jetzt nicht weiß, ist, das hat sich daraus nicht ganz ergeben aus der Studie. Wir reden ja hier vom E-Commerce. Also klar sollte da SEO größer sein in der Regel als SEA, weil SEO nehme ich halt alles mit, für was ich halt ranken kann. SEA natürlich nur das, was hoffentlich ein Romi hat und es sollte eigentlich ein kleinerer Bestandteil sein. Allerdings ist der Unterschied sehr hoch. Ich habe aber jetzt gerade nochmal die Kollegen angeschrieben. Ich würde es in den Shownotes ergänzen, wenn ich bis morgen die Antwort habe, ob die auch die PLAs ausgewertet haben. Weil die sind da doch schon relativ massiv drin und im SEO haben sie Universal rausgerechnet. Aber da ihr der Datenlieferant seid, ist die Frage, habt ihr PLAs gesondert ausgewiesen
bei euch? Ich kann dazu leider gar nichts sagen. Also das ist komplett an mir vorübergegangen. Wir sind leider so groß, dass ich nicht in jedem Projekt drin stecke.
Schade, schade, schade. Muss man ist ja auch peinlich, ich hätte ja vorhin mal kurz im Frontend nachschauen können, ob man es da sehen kann. Aber wie gesagt, ich glaube, mit 7,5% und PLA sieht mir das ein bisschen wenig aus, weil die sind ja schon sehr umfänglich, wenn man, sobald man halbwegs produktlastig nur wird. Mhm. Aber egal, ich habe den Kollegen mal angeschrieben, ich bin mal gespannt, was kommt. Natürlich hier an der Stelle Traffic, nicht Umsatz. Also klar, weil wenn ich mit SEO dann noch irgendwie ein Content-Portal, Ratgeberportal in meinem Shop habe, dann generiert das natürlich weit weniger Umsatz. Also ich würde sagen, der Umsatz-Share dürfte nicht bei 82 zu 7,5 sein. Davon gehe ich mal ganz fest aus. Der sollte sich dann eher annähern. Ansonsten würde irgendwas wirklich schief laufen. Aber spannende Studie. Es sind auch noch viele andere Zahlen da schon runtergebrochen für die für das 1% Social. Aber auch für die ganzen anderen Bereiche schön auseinandergenommen und schöne Learnings drin, einfach mal lesen. Man braucht bestimmt irgendwann im Meeting irgendwelche Zahlen und da liegen sie dann alle schon da. Sehr schön. Cool. Damit sind wir mit dem 4-Wochen-Rückblick durch und können uns endlich, Malte, deinem Thema widmen.
Super. Soll ich einfach mal anfangen, ein bisschen was erzählen zur Studie?
Ja, gerne.
Also wir machen ja seit 2012 jährlich so eine Ranking-Faktor-Studie. Und zwar gehen wir da so vor, wir haben ein, wie wir finden, repräsentatives Set an 10.000 Keywords. Da filtern wir noch ein paar Navigational Searches raus, die einfach zu krass sind, wie zum Beispiel Facebook-Login, weil bei solchen Suchanfragen einfach 90% der Leute auf das erste Ergebnis klicken und Google ist echt vollkommen egal, was da auf Seite 3 rankt. Und für diese 10.000 Keywords holen wir uns die ersten 30 Ergebnisse und untersuchen auf allen URLs diverse Faktoren. Und natürlich holen wir uns die Rankings nicht nur einmal, sondern mehrfach, damit wir ausschließen können, dass wir in irgendwelche Experimente reinrauschen. Wir achten auf nicht personalisierte Ergebnisse. Und wir holen uns eben aus dem Grunde nur die Top 30, weil das meistens die Ergebnisse sind, wo Google, sagen wir noch, sehr darauf achtet, was da rankt. Und unsere Erfahrung ist, sobald man auf Top 50, Top 70, Top 100 geht, hat man oft einfach echt viel Schrott dabei, der nicht mehr aussagekräftig ist. Und auch viele andere Analysen, die wir fahren, da haben wir gemerkt, dass eigentlich die Top 30 meist so das aussagekräftigste Maß sind und sich die Top 100 gar nicht lohnen.
Macht ihr die immer, ganz blöde Frage, das fragt mich eigentlich was jedes Mal, da wollte ich auch noch einen Artikel zu schreiben, fällt mir dabei ein, ach Zeit. Holt ihr die immer über den gleichen Standort und wenn ja, welcher Standort war das?
Der Standort ist Deutschland und in Deutschland fragen wir aber natürlich, wir können, also wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele Städte wir in Deutschland haben fürs Abfragen, da sind wir verteilt. Aber wir haben alles aus Deutschland abgerufen. Also jetzt nicht Google.de noch aus USA oder solche Scherze.
Wallis, SERPs sind ja mittlerweile hochgradig lokal ausgesteuert.
Ja, je nach, ja gut, natürlich sind wir bemüht.
Zu ganz trivialen Begriffen. Also ich habe jetzt, weil ich hatte gerade die Gruppe, die, meine Studenten, die einen haben auf JGA optimiert und die waren dann, also Junggesellenabschied. Junggesellinnenabschied, weil die haben es ja für Frauen geschrieben, aber egal, Keyword war JGA. Darmstadt, Rhein-Main 1, Berlin nicht in den Top 30, Mönchengladbach zweite Seite. Also verstehst du, also und JGA, das gleiche Thema übrigens mit Briefkästen, Kühlschrank, also mit ganz, wo man denkt, okay, kann man machen, muss man aber nicht.
Ja, also klar, das ist ein Problem, wenn man sag mal, eine Rankingzahl ausgeben will, aber wir haben da halt einen, ich sag mal, einen Deutschland-Mittelwert für unsere Rankings.
Gut.
Und es gibt ja auch immer noch genug Begriffe, die nicht so lokal ausgespielt werden. Aber es sind tatsächlich mittlerweile sehr, 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 sehr viele. Also alles, was in Berufe reingeht und Dienstleistungen, ist da ja sehr, sehr schnell lokal.
Macht ja auch Sinn.
Ja, klar. Also der fürs Nutzerinteresse definitiv. Ja. Was ja bei uns.
Also wir waren bei, genau, wir waren bei 30, bei den Top 30, weil danach Käse. 10.000 Keywords.
Genau. Macht.
Über längere Zeit. Also jetzt nicht einmalig.
Genau, also eben mehrfach abgefragt, um ein repräsentatives Ergebnis zu haben. Natürlich in einem sag mal, relativ kurzen Zeitraum, um jetzt nicht noch Ranking-Veränderungen im Verlauf von Monaten drin zu haben. Das ist ja nicht das Ziel der Studie. So, was wir dann ja machen, ist für ganz, ganz viele Faktoren uns angucken, wie die Durchschnittswerte sind auf jeder Position, in den Top 10, in den Top 30 und dann berechnen wir noch diese schöne Korrelation. Meinte ich, man soll den Begriff Korrelation noch mal ein bisschen erläutern.
Für die doch, Zuhörer. Einmal kurz, klar, gerne.
Genau. Also die Korrelation sagt im Prinzip aus, wie gehäuft oder wie zusammenhängend zwei Ereignisse vorkommen. Und das eine Ereignis ist natürlich immer Google-Ranking von Platz 1 bis 30. Das heißt, wenn wir einen Faktor finden würden, der auf Platz 1 sehr groß ist, auf Platz 2 ein bisschen kleiner und so weiter und dann auf Platz 30 ganz klein, dann wäre der extrem gut mit dem Google-Ranking korreliert. Wo man quasi sagen könnte, okay, gut rankende Seiten haben diesen Faktor oder haben ihn sehr oft oder haben ihn in einer sehr intensiven Ausprägung. Und je schlechter dieser Faktor bei einer Seite vorhanden oder ausgeprägt ist, desto schlechter rankt sie auch. So, natürlich hat man bei Ranking-Faktoren keine, ich sag mal, perfekt korrelierenden Faktoren, weil dann hätten wir ja einen Faktor gefunden, der genau das Google-Ranking vorgibt. Und sowas, solche Zeiten sind leider vorbei, in denen es sowas gibt. Deswegen haben wir da meistens kleinere Korrelationen und ja, da gucken wir uns eben immer an, wie hoch die Korrelation ist, ob in den Top 10 die Durchschnittswerte höher sind als in den Top 30 und was ich auch immer sehr spannend finde, die Entwicklung zum Vorjahr, weil wir die Studie ja so durchführen, dass möglichst viele Werte vergleichbar sind. Ein Beispiel, das ich Menschen immer gerne mit auf den Weg gebe bei Korrelation. Die Korrelation ist ein Wert, der kann zwischen minus 1 und 1 liegen. Und 1 heißt eben wirklich korreliert perfekt. Und es gibt eine Korrelation von 0,94 oder 0,95 sogar von Käsekonsum pro Einwohner der USA und Menschen, die in den USA gestorben sind, weil sie sich in ihrem Bettlaken verheddert haben. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass manchmal auch Dinge korrelieren können, die einfach gar nichts miteinander zu tun haben. Und ein anderes schönes Beispiel ist, wenn in Berlin das Wetter gut ist, dann wird in Berlin auch viel Eis verkauft. Das heißt, natürlich ist jedem klar, weil das Wetter gut ist, wird viel Eis verkauft. Aus der Korrelation folgt aber erstmal nur, dass diese beiden Ereignisse zusammen auftreten. Man darf dann aber nicht denken, dass weil ich mir ganz viel Eis kaufe, die Sonne auf einmal scheint. Das ist wichtig, weil es eben auch Ranking-Faktoren gibt oder vermeintliche Ranking-Faktoren, wo gar nicht klar ist, warum korrelieren die jetzt. Also ist das so, dass das Ranking von diesem Faktor abhängt oder ist der Faktor einfach eine Folge vom Ranking? Wenn es da keine Rückfragen gibt, würde ich vielleicht mal mit ein paar Technik-Ranking-Faktoren anfangen.
Gerne, hast du sehr schön erklärt.
Das freut mich. Ich wette, es wird trotzdem Rückfragen geben.
Nee, ich hab schon mein Eis-Abo abbestellt.
Alles klar. Also ein schönes Beispiel ist, finde ich, die Meta-Description, weil die hat wirklich fast gar keine Korrelation mit dem Ranking. Aber sie taucht mittlerweile, wird von ungefähr 100% aller Websites in den Google Top 10 verwendet und von 99% aller Websites in den Top 30. Ja, das heißt, das ist wirklich ein Faktor, der einfach mittlerweile von fast jedem verwendet wird. Und recht ähnlich sieht es aus mit dem Vorhandensein des H1-Tags. Da sind wir auch so bei 80% der Seiten, über 80% der Seiten. Und H2 ist auch ähnlich, noch so mit 70-80% Durchschnittswerten und sehr niedrige Korrelationen. Und da sieht man eben, es gibt einfach Faktoren, die sind niedrig korreliert, aber einfach aus dem Grund, dass schon fast jeder sie benutzt. Und die Häufigkeit der Nutzung ist nochmal gestiegen im Vergleich zum letzten Jahr. Das heißt, das sind so typische Technikgrundlagen, wo man einfach sagen muss, hey, das macht jeder, also mach's gefälligst auch und mach dir nicht viel Gedanken darüber, dass die Korrelation mit dem Ranking niedrig ist.
Da hätte ich jetzt eine kleine Bitte aus persönlichem Interesse.
Ja.
Wenn ihr das nächstes Jahr vielleicht mit aufnehmen könnt, sind denn die H1 und H2 auch korrekt verschachtelt? Oder kommt die H2 vor der H1? Weißt du, das fände ich jetzt sehr spannend.
Ja, ist auf jeden Fall ein Faktor, den wir uns angucken könnten. Ich notiere es mir eben, damit wir es dann auch wirklich machen.
Genau, weil ich glaube, da kommst du nicht auf 80 oder 90%.
Nee, ganz sicher nicht. Also reicht ja schon, wenn du die H1 zählst, obwohl es kein HTML5 gibt, sind es dann doch mehrere H1-Tags und so weiter.
Ja, genau.
Naja, dann ein Faktor, der ganz anders aussieht, ist Keyword in Domain. Also sprich, hat die Domain, die rankt, ne, ist da das Keyword drin. Und da sind wir tatsächlich mal von so durchschnittlich 12% im Vorjahr auf mittlerweile nur noch 10% dieses Jahr gefallen, bei quasi keiner Korrelation. Also das ist ein Faktor, wo man jetzt auf Basis der Daten sagen könnte, scheint ein abnehmender Trend zu sein. Und naja, das geht ja auch alles mittlerweile so in Richtung, mach deine Domain zu einer Brand und nicht mehr pack irgendwo ein Keyword in deine Domain, damit du, keine Ahnung, Glasflaschenpfand, portal24.de mit dem tollen Keyword noch eingebaut hast. Dann das Thema HTTPS hatten wir schon ein bisschen angesprochen. Da ist tatsächlich so, dass in den Top 10 in Deutschland im Schnitt 14% der Websites HTTPS aktiviert haben und in den Top 30 nur 11%. Das heißt, da würde ich wirklich sagen, die gut rankenden Seiten haben tendenziell eher HTTPS aktiviert. Wir haben ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, was die Vor- und Nachteile sind, ne, welche Gefahren es gibt. Da müssen wir, glaube ich, nicht nochmal drauf eingehen. Was ganz spannend ist, wir haben unabhängig von unserer Ranking-Faktor-Studie gibt es auch noch ein Keyword-Set von 30.000 Keywords, das wir seit August 2012 jeden Monat abfragen, um da so Langzeittrends zu erkennen. Und da ist es tatsächlich so, dass wir seit August 2014, als Google ja mal angekündigt hat, HTTPS ist ein Ranking-Faktor, sehen, dass HTTPS-Seiten besser ranken als HTTP-Seiten. Und dieser Faktor nimmt doch immer weiter zu. Also der ist jetzt im Laufe, das ist ja schon fast ein Jahr her. Oder also es ist genau ein Jahr her, wobei wir jetzt die Daten nicht jeden Monat berechnen, aber im Verlauf des letzten Jahres ungefähr ist dieser Faktor tatsächlich auch so im 10%-Bereich angekommen. Das heißt jetzt nicht unbedingt, stell deine Website auf HTTPS um und du rankst 10% besser, weil wahrscheinlich einfach die Websites, die eh schon alles richtig machen, natürlich auch oft auch HTTPS einbauen. Aber es ist ein sehr eindeutiger Trend, dass die gut rankenden Domains tendenziell auch die sind, die HTTPS aktiviert haben.
Darf ich dann nochmal ganz kurz Wording? Ihr habt dann in den Top 30 über diesen Zeitraum zu den 30.000 Keywords mehr HTTPS Seiten in den Top 30? Oder sind die, die ihr schon immer gesehen habt, im Ranking gestiegen? Weil wenn ihr die Anzahl der HTTPS-Seiten zunimmt,
wir messen nicht die, Anzahl, nimmt ihr die Anzahl, sondern wir gucken pro Keyword, wie viele HTTPS-Seiten und wie viele HTTP-Seiten stehen da und wie gut ranken die im Durchschnitt. Ne? Also wenn es eine HTTPS-Seite gibt und die rankt auf Position 1, dann ranken HTTPS-Seiten halt im Durchschnitt besser. Wenn es verschiedene sind, ergeben sich eben unterschiedliche Durchschnittswerte. Das sollte über alle Keywords gemittelt eine Normalverteilung sein. Da muss ich aber echt irgendwo sagen, steige ich in dem aus, was unsere Data Scientists mir erzählen. Darauf basierend bauen wir wieder eine eigentlich normal verteilte Score, ob HTTPS besser rankt als HTTP. Das berechnen wir jeden Monat, legen darüber noch ein Konfidenzintervall von 99%. Das ist eine Kurve, die hat bis August 2014 war die mal so, dass HTTPS besser rankte, gab auch Monate, da haben HTTP-Seiten besser gerankt. Und seit Google aber gesagt hat, es ist jetzt ein Ranking-Faktor, ist die Kurve relativ konstant ansteigend.
Gut, wolltest du nochmal nicht, dass wir Rückfragen kriegen? Das hast du wenigstens heute so verwirrt, dass sie nicht kommen.
Ja, ich kann ja nochmal, vielleicht bauen wir das Diagramm in die Shownotes ein. Ich glaube, das ist wirklich schwierig, wenn ich es mündlich versuche zu erklären mit Konfidenzintervallen und normal verteilten Scorings von normal verteilten Werten.
Ja, in die Shownotes kommt ja sowieso der Link zur dazu.
Ja, perfekt.
Und da gibt es die ja zu beziehen.
Genau, bei uns gibt es sie zum Download und es wird auch noch das Video von dem Webinar geben, das ich zu dem Thema gemacht habe.
Ja, das war super. Genau. Ich habe nochmal eine Frage, Malte. Gefühlt in den Top 10 14% HTTPS-Seiten hört sich jetzt irgendwie viel an. Waren da viele Shops dabei?
Also natürlich sind auch E-Commerce-Keywords dabei, wo dann Shops dabei sind.
Ja.
Aber es ist eigentlich ein basierend auf unserer Datenbasis repräsentatives Set, wo auch Informational Queries dabei sind. Ich müsste aber tatsächlich in die Daten gucken. Also es ist nicht so, dass ich jetzt alle 300.000 URLs aus der Studie mir angeschaut habe.
Ach so, ich dachte. Nee, Gott, ja. Aber es fühlt sich irgendwie viel an, aber wahrscheinlich ist es gar nicht mehr. Also es ist wahrscheinlich jetzt eher normal, dieser hohe Anteil von HTTPS-Seiten.
Ja, also ich finde, ich sehe auch relativ häufig HTTPS mittlerweile bei vielen Domains. Ja. Aber ich kann da auch nochmal nachschauen, ob wir da uns genauer angeguckt haben, was die Gründe dafür waren. Wenn es nichts mehr zu HTTPS gibt, würde ich zum nächsten Ranking-Faktor gehen, dass wir nicht
ewig darauf vorbereiten.
Ein Ranking-Faktor, der ganz eindeutig gestiegen ist zum Vorjahr und wo bei Domains in Top 10 der Durchschnittswert auch deutlich höher ist als in den Top 30, ist das Suchvolumen der Domain. Und da haben wir sogar Wikipedia schon rausgerechnet aus diesen Durchschnittswerten, weil mit Wikipedia wäre es dann total absurd, der Unterschied zwischen Top 10 und Top 30. Und das ist, finde ich, ein sehr schöner Faktor, den man sieht, dass dieses werdende Brand tatsächlich ein guter Tipp ist. Weil wann ist das Suchvolumen der Domain hoch? Natürlich, wenn es ein Brand ist. Und ich rede da jetzt auch wirklich von domain.tld. Also wenn ich eine Keyword-Domain habe wie kredit.de, geht es nicht um das Suchvolumen nach Kredit, sondern dann wirklich das Suchvolumen von kredit.de. Und das ist einfach sehr, sehr schönes Beispiel dafür, dass dieses Werde zum Brand auch wirklich datengetrieben unterstützt werden kann, die Aussage. Eine andere Sache, die wir uns angeschaut haben, sind Startseiten. Und mal abgesehen von Position 1 ist es tatsächlich so, dass dieses Jahr auf jeder Position weniger Startseiten gerankt haben als im letzten Jahr. Und unsere Interpretation ist, dass Google einfach immer besser darin wird, rauszufinden, wo der Nutzer hingeschickt werden muss, um seine Frage beantwortet zu bekommen. Und in den meisten Fällen ist das ja nicht die Startseite, sondern dann eben eine Unterseite, die sich gezielt mit der Frage des Nutzers beschäftigt.
Ja, macht Sinn. Also klar.
Ja, fand ich auch. neben Startseiten haben wir natürlich auch Subdomains angeguckt. Da muss ich sagen, wenn man sich das Ganze mit Wikipedia anguckt, dann bekommt man den Eindruck, dass auf Position 1 und 2 viel, viel öfter Subdomains ranken. wenn man das Ganze ohne Wikipedia anguckt, ist es eigentlich eine relativ gerade Linie. Also ungefähr so 15% aller Ergebnisse sind URLs, die auf einer Subdomain liegen, die nicht www heißt. Kann man irgendwie an Informationen draus ziehen, was man möchte. Genauso ist es bei Verzeichnissen. Abgesehen von Platz 1, wo man ja oft Startseiten hat, die natürlich keine Verzeichnisse haben, ist es so ungefähr eine Kurve so im 70-75%-Bereich, dass eben 75% der Ergebnisse auf Position 14 zum Beispiel Verzeichnisse sind. Also auch nichts, wo man jetzt was Tolles draus ziehen kann. Ich bin gerade über ein paar Folien hier gesprungen. Ich habe so eine PowerPoint mir gebaut. Was vielleicht noch ganz interessant ist, DE-Domains. Also im Schnitt sind ja so 60% der Domains, die ranken in Deutschland, DE-Domains. Und tatsächlich auf Platz 1 und 2 sind es weniger. Nur 50% der Ergebnisse von Platz 1 und 2 sind DE-Domains. Auch wenn man Wikipedia rausrechnet. Und es liegt einfach daran, dass Brands oft so eine .com-Domain haben, mit der die sie global benutzen. Und das finde ich echt krass, dass das wirklich auf Position 1 und 2 so einen großen Einfluss hat, dass man da nur noch 50% DE-Domains hat, anstatt wie sonst 60, 65, 70%. Mhm. Ansonsten im DE-Bereich.
Was lernt jetzt der erfahrene SEO daraus? Leg deine Startseite auf com und danach
alles auf. Der erfahrene SEO lernt daraus, die Domain scheint keinen großen Einfluss auf Ranking zu haben. Ansonsten, wenn die Zahlen interessieren, in Deutschland ungefähr 62% der Rankings sind DE-Domains, 24% .com, 5% .org, wobei die Hälfte davon Wikipedia ist. Das ist tatsächlich eine krasse Ansage. Dann hat man noch 3% .net und danach kommen einfach noch die anderen. Da gibt es keine nennenswerten mehr, die irgendwie im 2-3%igen Bereich wären. Eine gute Nachricht, die Nutzung von Flash ist weiter zurückgegangen. Ja, nur noch 13% aller Websites haben Flash und Websites auf Platz 1 und 2 haben besonders selten Flash. Gerade mich als jemand, der sehr oft auf seinem iPhone surft, freut das natürlich. Und mittlerweile ist es sogar so, dass meine meisten Desktop-Browser auf den Computern, die ich verwende, bei Flash erstmal sagen, wow, Flash-Sicherheit, willst du das wirklich benutzen? Insofern klare Empfehlung, bitte kein Flash benutzen.
Außer man möchte Viren verteilen.
Ja, dann ist es sicherlich sinnvoll, aber ich habe gehört, da gibt es mittlerweile auch andere Möglichkeiten.
Wege.
Ja, ja. Aber soll hier nicht Thema sein. Seitenladezeiten sind weiter niedrig. Wir konnten leider keinen Vergleich zum Vorjahr machen, weil wir die Art der Messung ein bisschen angepasst haben. Also es gibt ja ganz viele Arten, wie du messen kannst. Eine Übertragung vom ersten bis zum letzten Byte oder vom ersten Byte, bis alle externen JavaScripte geladen und durchgeführt sind und so weiter und so fort. Was da ganz spannend ist, Domains, die auf Platz 1 und 2 ranken, haben tatsächlich nochmal eine deutlich niedrigere Ladezeit als die anderen. Und im mobilen Index ist die Ladezeit auch nochmal niedriger. Das heißt, für Mobile echt die Empfehlung, Ladezeit optimieren. Und ein spannender Trend ist, obwohl die Ladezeiten teilweise sinken, die Größe der Seiten in Byte und die Anzahl der Bilder, die sie verwenden, diese Werte wachsen. Also im Vergleich zum Vorjahr sind die gewachsen. Und es ist auch so, dass das beides Werte sind, die in den Top 10 größer sind als in den Top 30. Das heißt, was man hinkriegen muss, ist mehr Bilder auf der Website, mehr Text, daher mehr Byte und dann am Ende aber trotzdem noch eine schnellere Ladezeit. Und das ist natürlich technisch durchaus eine Herausforderung. Übrigens, das heißt jetzt nicht, dass jeder ganz viele Bilder in seine Website einbauen muss. Natürlich immer überlegen, ob der Nutzer das haben will. Ne? Das gilt eh für alle Ranking-Faktoren, sich auch immer zu überlegen, ist das sinnvoll für den Nutzer, was ich tue. Ja, wen es interessiert, URLs sind ein Zeichen länger geworden ungefähr oder zwei Zeichen länger geworden im Vergleich zum Vorjahr. Sprechende URLs werden halt immer mehr zum Standard. Ich persönlich bin kein Fan davon, super, super lange URLs zu bauen, weil dann werden sie irgendwann sehr unhandlich für Social Media. Wenn es zur Technik keine Fragen gibt, würde ich mit der User Experience weitermachen.
Aber dass die URLs länger werden, finde ich schon cool. Also vor allem auf der ersten Seite. Wenn man da vorher haben, die Leute, das sind an der ersten Seite sind hauptsächlich Startseiten, da frage ich mich, haben die alle ihre Firmennamen verlängert mittlerweile? Ja, weil es ist spannend, also es ist echt schön.
Ja.
Ja, aber ich glaube, URL-Länge macht für den Nutzer eigentlich bald, also das ist total unwichtig, weil zum Beispiel auf dem iPad im Safari, da steht die komplette URL gar nicht mehr da. In Social-Netzwerken steht die komplette URL gar nicht mehr da. Also ich glaube, das wird...
Ja, da habe ich mir jetzt auch...
Genau, war ja jetzt auch ein Technikfaktor, kein User-Experience-Faktor. Also ich mittlerweile ist es ja auch am Desktop, am Browser so, dass oft die URL gar nicht mehr angezeigt wird und der Trend geht ja auch einfach dahin, das weiter so zu machen.
Ja, richtig.
Ja. Ein schönes Thema für User-Experience ist, finde ich, Responsive Design. Responsive ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit, um Content mobilfreundlich auszuspielen und ein Design mobilfreundlich auszuspielen, aber was wir sehen ist, Seiten, die gut ranken, haben tendenziell öfter ein Responsive Design. Das heißt, was man hieraus lernt, bitte Inhalte mobilfreundlich gestalten. Anderer Faktor, der auch in den Top 10 mehr vertreten ist als in den Top 30, ist das Vorhandensein einer ungeordneten Liste. Und die Listen der gut rankenden Seiten sind auch noch im Durchschnitt länger. Ja, das heißt, wenn man ein Thema hat, wo es sich anbietet, eine Liste zu machen, und meiner Meinung nach bietet es sich sehr oft an, Listen zu machen, sollte man sich das auch mal überlegen zu tun. Weil wenn ich sehr langen, sehr holistischen Content habe, dann brauche ich die Liste einfach irgendwann, um alle Details mal aufzulisten, was weiß ich, alle Farben, die ein Produkt haben kann, die Namen aller Schauspieler, die in einem Film mitspielen, was auch immer. Und auch wenn ich sehr kurzen Content mache, der gerade für Mobilnutzer so snackable sein soll, wo man schnell drüber fliegen kann, dann finde ich Listen auch super, um Informationen einfach komprimiert anzuzeigen. Und Google scheint auch drauf zu stehen. Ein bisschen unbeliebtes Thema ist ja immer Werbung. Und da muss ich auch wieder die unbeliebte Antwort geben. Seiten, die gut ranken, haben weniger Werbung als Seiten, die schlecht ranken. Und im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der, ich sag mal, Standardwerbung, die man so mit einem Vergleich erkennen kann, gesunken. Ja, das heißt, es ist natürlich leider abhängig vom Geschäftsmodell, ob man sagen kann, ich baue Werbung ein oder aus. Ja, aber es ist auf jeden Fall bei den gut rankenden Seiten oder bei allen in den Top 30 rankenden Seiten rückläufig, die Werbung. Nur
kann man auch ganz weglassen, Leute haben eher einen Adblocker.
Ja, also ich glaube dass der Trend dahin geht, Werbemodelle nicht mehr, Internetseiten nicht mehr über ein werbefinanziertes Geschäftsmodell zu betreiben, sondern irgendwie anders, weil die Adblocker sich tatsächlich ausbreiten und wenn Apple jetzt ernst macht und das iPhone mit Werbeblocker ausstattet, um Google und Facebook zu ärgern, dann ist der mobile Werbemarkt vorbei und die Wachstum des Werbemarktes, das war ja auf mobil, weil da die Leute ja immer mit dem dicken Nintendo-Daumen gerne mal auf die Werbung klicken, die sie gar nicht sehen wollen. Das wäre es eigentlich auch schon zu User Experience. Ich kann noch ein bisschen was zu Content erzählen.
Du hast noch hier Click-Through-Rate mit drin.
Ja, das ist ja ein Wert vom letzten Jahr, den wir dieses Jahr nicht neu erhoben haben. Click-Through-Rate, Bounce-Rate und Time-on-Site.
Aber wie habt ihr die denn erhoben? Das habe ich mich gewundert, wo ich das gelesen habe. Ich habe, wie kamt ihr denn an die Werte ran?
Die Bounce-Rate und Time-on-Site kommen aus Google Analytics von einer großen Menge von anonymisierten Websites. Und die Klickrate in SERP kommt aus den Google Webmaster-Tools von einer großen Menge anonymisierter Websites.
Gut, weil das war nämlich meine Frage, wo ich dachte, wo sind denn die Werte her?
Nö, die kommen aus den gerade genannten Quellen. Aber wie gesagt, dieses Jahr nicht neu erhoben, weil sich da einfach stichprobenbasiert nichts großartig geändert hat. Und der Trend ist ja klar. Ja, also es ranken die Seiten gut, auf denen die Nutzer auch lange bleiben. Es ranken die Seiten gut, auf denen die Nutzer selten bouncen. Ja. Also mach Inhalt, der deinen Nutzer fesselt. Wobei es auch da natürlich wieder Suchanfragen gibt, wo es durchaus normal ist, dass der Nutzer sofort bounced, weil er seine Frage sofort beantwortet bekommt. Ja. Aber das sind ja die Suchanfragen, die Google jetzt immer öfter direkt in den Suchergebnissen beantwortet. Das heißt, da würde ich heute kein Geschäftsmodell mehr drauf aufbauen. Also ihr wisst, was ich meine, ne? So Suchanfragen.
Absolut, ja. Wie groß ist Heidi Klum? Wie hoch ist die Zugspitze?
Ganz genau solche Sachen. Da ist Google ja mittlerweile sehr, sehr gut, die sofort zu beantworten.
Genau, deswegen würde ich jetzt auch kein Portal mehr machen zu Berghöhen oder Größen der Stars, sowas, ja.
Ja, außer man findet halt irgendwas, was Google nicht machen wird. Also Google wird ja nie was mit Drogen machen, mit Waffen. Da gibt es sicherlich noch Bereiche, wo man sich ausbreiten kann, wenn man in solchen Themen unterwegs sein möchte.
Genau.
Kleiner Geschäftsmodelltipp von mir.
Drogen und macht was in Drogen und Waffen.
Nein, es gibt ja auch legale Sachen in dem Bereich. Also je nach Land.
Ja.
Genau.
Genau. Dann kommen wir zum Content.
Themawechsel, Content, ja.
Schönes Thema.
Texte, Webtexte auf Websites sind länger geworden, so um die 50 Worte im Vergleich zum Vorjahr. Und Texte von Websites in den Top 10 sind im Schnitt auch noch mal länger als Texte von Websites in den Top 30. Das heißt jetzt nicht, schreibt lange Texte, ja, sondern das heißt, schreibt holistische Texte, die dann auf ganz natürliche Art und Weise natürlich auch länger werden.
Ja. Was habt ihr als Text ausgewertet? Alles, was auf der Webseite steht oder was?
Alles, was im Body steht.
Im Body steht, okay.
Es gibt Überlegungen, das im nächsten Jahr ich sag mal, besser zu machen. Mhm. Das Problem ist aber, dass wenn du in the wild bist und dir im WWW mal irgendwelche Websites anguckst, dann ist deren HTML oft so kackenschlecht strukturiert, dass du echt Probleme hast zu erkennen, automatisiert, was ist der Content. Und wenn jetzt jeder HTML5 sauber benutzen würde und ein Article-Section auszeichnen würde, dann wäre das kein Problem. Aber es gibt so viele Websites da draußen, das glaubt ihr gar nicht, wie die aussehen.
Absolut. Das glaube ich schon, dass es schwierig ist. Aber spannend wäre es natürlich trotzdem.
Ja, klar.
Was ist halt Seitenbereich, was ist Footer, was ist Navigation, was ist der eigentliche Inhalt?
Also wir machen auch durchaus Sachen, die da reingehen, aber das haben wir jetzt eben für diese Ranking-Faktor-Studie nicht gemacht, weil wir hier ja immer vergleichbare Werte über die Jahre hinweg haben wollen und nicht jedes Mal experimentelle Sachen machen, die wir dann im nächsten Jahr vielleicht wieder ganz anders machen. Obwohl die Texte länger geworden sind, kommt das Keyword, das wir gesucht haben, nicht öfter in diesen Texten vor. Das fand ich auch spannend. Ja? Also für Menschen, die in Keyword-Dichte denken, die Keyword-Dichte ist runtergegangen. Für das exakte Suchwort.
Ja.
Das heißt,
weil die Leute, ja.
Keyworddichte ist nicht so wichtig. Wollte ich noch sagen.
Weil die Leute einfach mittlerweile verstanden haben, welche Texte den Nutzern weiterhelfen.
Genau, und weil sie wissen, dass man nicht mehr dreimal Hotel in Berlin schreiben muss im ersten Absatz, wenn man für Hotel in Berlin gefunden werden möchte, sondern dass man auch mal Synonyme benutzen darf, um den Lesefluss schön zu gestalten und dass es Proof Terms und Relevant Terms gibt, die, wo ich gleich nochmal zukomme.
Ja.
Wo ich eigentlich sogar jetzt zukomme. Proof Terms sind Begriffe, die extrem häufig in Texten zu einem bestimmten Thema vorkommen. Das heißt, wenn ich eben das Thema habe, keine Ahnung, Tourismus in Berlin, dann wird wahrscheinlich in 90% der Texte, die ich dazu finde, der Term Brandenburger Tor vorkommen. Und Alexanderplatz. Und dann kann ich daraus eben ableiten, okay, wenn ich den umfangreichsten, besten, holistischen Artikel auf der Welt zum Thema Tourismus in Berlin schreiben möchte, dann sollte ich diese Begriffe verwenden. Die nennen wir bei uns in der Suite Proof Terms. Und da ist es auch tatsächlich so, dass 75% der Dokumente, die ranken in den Top 30, diese Terme auch verwenden. Das ist natürlich zu einem gewissen Maß eine self-fulfilling prophecy, weil natürlich die Top 30 für diesen Suchbegriff eine der Datenquellen für die Proof Terms sind. Es zeigt aber halt auch, dass es schwierig ist zu ranken, wenn man diese Terme nicht verwendet.
Mhm.
Ein bisschen anders ist es mit den Relevant Terms. Das sind, ich sag mal, schwächere Proof Terms. Also die werden nicht von jedem Dokument verwendet und die muss ich dann auch nicht verwenden, wenn ich der holistischste zu dem Thema sein will. Ich kann sie aber verwenden, weil das quasi so verwandte Subthemen sind oder Unterthemen, die jetzt nicht in jeder Betrachtungsweise relevant sind. Und da ist tatsächlich so, dass es eine relativ abfallende Kurve gibt. Die top-rankenden Websites verwenden diese Relevant Terms öfter. Und je schlechter eine Seite innerhalb der Top 30 platziert ist, desto weniger dieser Relevant Terms verwendet sie. Für mich ein sehr, sehr starker Indikator, dass dieses ganze Thema mit macht Content holistisch tatsächlich auch wahr ist. Also betrachtet Themen aus verschiedenen Perspektiven, betrachtet Themen mit allen Subthemen, die relevant sind für eure Zielgruppe und nur dann kommt es zu Top-Rankings. Also das, was Karl Kratz und auch viele andere SEOs seit 2-3 Jahren predigen, sieht man tatsächlich auch in unserer Ranking-Faktor-Studie.
Das finde ich spannend. Malte, wir hatten uns ja schon im Vorfeld da ein bisschen ausgetauscht, wo man jetzt genau diese Abgrenzung zieht zwischen Proof Terms und diesen Relevant Terms. Es ist gar nicht mal so einfach, ne?
Genau, es ist natürlich relativ komplex, weil in dem Moment, wo ich mir einen Text nehme und sage, ich weiß, ich habe jetzt ein Keyword, Berlin, und ich suche mir jetzt alle Texte zum Thema Berlin, dann wird in den meisten deutschsprachigen Themen Texten zu dem Thema Berlin wird das Wort ist oder sind oder sowas vorkommen. Und natürlich sind das keine Proof Terms, sondern sind einfach Begriffe, die in allen Texten vorkommen. Und da muss man sich dann natürlich wieder irgendeine Lösung überlegen, wie Termfrequenz mal inverser Dokumentfrequenz oder Word-Document-Frequency, Inverse-Document-Frequency und andere Modelle, die es da gibt, um quasi nochmal die Gewichtung eines Terms immer in Relation zu einem großen Dokumentkorpus zu machen. Deshalb kann man da nicht einfach sagen, wenn ein Wort in 6 Texten zum Thema vorkommt von 10 Texten, dann ist es ein Proof-Term, sondern da muss man tatsächlich ein relativ komplexes semantisches Modell hinterpacken und sehr, sehr große Vektoren über den Raum aller Worte berechnen. Also nichts, was man mal eben so in Excel macht oder mündlich erklären kann.
Ich meine, ich bin da ganz pragmatisch, ganz ehrlich gesagt. Sag mal, wenn du in die Top 10 willst, dann musst du halt mal anschauen, was in den Top 10 drin ist. Und dann musst du verdammt doch mal besser sein. Das ist ganz trivial.
Das ist die ganz pragmatische Version von dem, was ich gerade gesagt habe, ja.
Genau, also sich einfach vor dem leeren Blatt zu setzen und sagen, ich schreibe mal was und hoffe, dass es danach dazu winkt, so meinem Thema, ist halt, da fehlt einem halt doch eine ganze Menge Informationen. Und wenn man kein Tool an der Hand hat, reicht das Draufschauen schon und für ziemlich viele Erkenntnisse, was so der Nutzer wohl erwartet, weil sonst wird Google es da nicht dauerhaft ranken.
Genau, als Tool empfehle ich natürlich unseren Content Optimizer. So, das
Klar,
war meine
das ist auch ein sehr schön,
Werbepause.
na, ist ja auch ein schönes Tool. Also das möchte ich jetzt nicht in Abrede. Das hat nur nicht jeder. Und wir haben ja vorne von den kleinen Leuten hatten, die nicht so viel Geld hatten, vielleicht kann SEO beauftragen, einfach mal die Top 10 anschauen und dann sieht man oft, warum man da nicht drin ist und was man tun
Ja,
muss.
definitiv. Also wenn man kein Geld für ein Tool ausgeben will, ist das sicherlich der beste Weg. Das war's von mir schon zu Content. Ich würde einen kurzen Ausflug machen zu Wikipedia, wenn es keine Einwände gibt.
Sehr
Die
gerne.
Wikipedia rankt nämlich dreisterweise für 25% aller Keywords ungefähr auf Platz 1 und für 25% aller Keywords auf Platz 2 in unserem Datenset. Und immer noch für 10% aller Keywords auf Platz 3. Danach fällt es dann schnell ab. Und das ist halt auch der Grund, warum wir Wikipedia für einige Werte rausgerechnet haben, weil das Ding einfach echt genau so dominant ist, wie man immer das Gefühl hat, wenn man mal einen Tag lang bei Google sucht.
Das ist schon extrem erschreckend auch.
Ja, das ist wirklich krass. Also zu jedem, ich sag mal, informational query rankt Wikipedia eigentlich.
Ja. Okay.
Da steht halt auch viel.
Ja, die machen ja auch sehr vieles richtig. Die haben ja die holistischen Texte, die haben die gut strukturierten Texte, die haben eine gute User Experience, die sind gut auf Mobile optimiert. Wikipedia macht extrem viel richtig.
Und Listen.
Und Listen haben sie auch, ja. Wobei wir sie aus unserer Listenstatistik extra rausgerechnet haben, weil sie die sonst wieder so verfälscht hätten.
Ja.
Kommen wir zu meinem Lieblingsranking-Faktor, Social Signals. Wenn man nur auf Korrelationen schaut, dann sind Facebook-Likes, Google-Plus-Signale, Tweets und auch Pinterest-Pins extrem hoch mit Ranking korreliert. Und meistens ist Platz 1 noch ein ganz, ganz massiver Ausreißer im Gegensatz zum Rest der Kurve. Aber das ist so ein Thema, da möchte ich echt sagen, A, Korrelation und Kausation sind zwei verschiedene Dinge, ja. Denkt bitte an das Eis und die Sonne. Und außerdem hat man auch das Henne-Ei-Problem, ja, was ja auch wieder aus Eis und Sonne kommt. Entschuldigung, für Korrelation und Kausation war natürlich Käsekonsum und Tod durch Bettlaken das Beispiel. Eis und Sonne sind das Beispiel fürs Henne-Ei-Problem. Ja, also aufgrund unserer Daten kann man jetzt nicht sagen, mehr Facebook-Likes gleich besseres Ranking. Sondern es ist aber natürlich so, wenn ich gute SEO-Arbeit mache, das heißt, ich schreibe guten Content, der engaging ist, der Nutzern gefällt, ich mache vielleicht sogar noch Content-Marketing und seede meinen Content bei Influencern, hey, dann bekomme ich natürlich Social Signals für meine gute Arbeit. Das heißt, das ist ein Abfallprodukt oder Nebeneffekt von SEO. Und was ich bei Social Signals wichtig finde, sind natürlich eine Erfolgsmetrik für mich. Wenn ich meinen Content ändere und auf einmal viel weniger Likes bekomme und viel weniger Tweets und bei meiner Konkurrenz ändert sich nichts, das ist ein sehr gutes Signal dafür, dass mein Content aus Sicht meiner Konsumenten schlechter geworden ist und es wird sich langfristig auch bei Google widerspiegeln. Insofern, wenn ihr in dem Themenbereich seid, wo Social Signals gibt, nehmt die gerne als Engagement-Metrik, um euren Content zu messen, Qualität von Content zu messen, aber bitte, 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 niemand gehe dahin, kaufe 10.000 Facebook-Likes und denke, damit steige das Ranking. Das ist nicht so. Ich habe es ausprobiert.
Natürlich hast du es ausprobiert.
Ist aber schon einige Jahre her, dass ich es ausprobiert habe.
Ja. Super.
Ja, der letzte Themenblock sind die Backlinks. Da ist es einfach so, ja, Seiten, die gut ranken, haben viele Links, haben auch mehr Links als Seiten, die schlecht ranken. Seiten, die gut ranken, haben auch von mehr Domains Backlinks als Seiten, die schlecht ranken. Das sind teilweise auch Werte, die im Vergleich zum Vorjahr angestiegen sind, was aber einfach daran liegt, dass das Internet immer älter wird. Das Internet wird immer größer, es gibt immer mehr Websites im Internet, es gibt immer mehr Links zwischen diesen Internetseiten. Das heißt, dadurch steigen solche Durchschnittswerte einfach an. Was aber spannend ist, Backlinks mit einem Keyword im Linktext, deren Häufigkeit hat abgenommen. Ja, das heißt, ich meine, mit Pinguin-Updates und diesen Webmaster-Tools-Warnungen und den Abstrafungen von ganzen Blognetzwerken hat Google in den letzten 2 Jahren echt viel Terz gegen unnatürliche Links gemacht. Und die Links mit dem Keyword sind natürlich meist diese unnatürlichen. Insofern sehen wir hier, glaube ich, einfach eine Folge dessen, dass unnatürliche, künstlich aufgebaute Links zurückgehen. Und ich weiß nicht, wie es im euren SEO-Alltag ist, aber die meisten großen Projekte, mit denen ich zu tun hatte, da ist Linkbuilding gar kein Thema mehr heutzutage. Ja, also gerade bei Brands, die machen natürlich Content-Marketing, die machen PR, die machen Social, aber gezieltes Linkbuilding kommt da eigentlich gar nicht mehr vor.
Ja, das ist absolut so. Und das finde ich ja eigentlich auch ganz, ganz spannend, oder dass das eigentlich halt sichtbar ist überhaupt, dass der Anteil mit der Backlinks mit Keyword, dass der zurückgeht, dass das sichtbar ist, macht ja nur deutlich, wie viele SEOs da draußen wirklich unterwegs waren bei dem ganzen Thema Linkbuilding.
Also. Exakt. Und ihr habt dann noch extra festgehalten, zu Recht in euren Texten, ich habe es ja gelesen, kurz vor der Show, damit ich mich daran erinnern kann, dass natürlich die Studie insofern zu den, also die, ihr könnt messen, dass die runtergehen, aber die könnten ja in der Bewertung doch viel weiter runtergegangen sein, weil ihr ja keinen Zugriff auf die ganzen Disavow-Files aller Menschen da draußen habt.
Genau, Disavow ist eh der Grund, warum Backlink-Analysen nicht so mein Favorite sind, weil du einfach kaum noch Daten, kaum noch Aussagen treffen kannst. Ja, auch wenn jetzt zum Beispiel Backlinks überhaupt nicht mehr korreliert werden mit Rankings, wäre es wahrscheinlich ja immer noch so, dass sehr, sehr gute Backlinks natürlich einen positiven Einfluss haben. Wobei sehr, sehr guter Backlink jetzt heutzutage nicht mehr heißt, kommt von einer Website mit hohem PageRank, sondern da spielen meiner Meinung nach so Metriken drin wie, ist im sichtbaren Bereich einer Website, wird häufig angeklickt, etc. Bringt Benutzer, die nicht bouncen. Also Google hat ja so viele Datenquellen einfach mittlerweile mit Analytics und AdSense auf so vielen Seiten, Google Plus Share Buttons, dem DNS-Servern, dem Chrome-Browser, den Chromebooks, dem Android-System, den diversen WLANs, Google Fiber. Die können ja einfach so viel wissen über das, was im Internet passiert. Die können auch verstehen, welche Links angeklickt werden und welche nicht. Aber hier ist natürlich wieder die Einschränkung wichtig, die Jens vorhin schon gesagt hat. Das ist natürlich nichts, was sie irgendwie live on the fly ständig berechnen können. Aber es ist ja durchaus etwas, was sie sich ab und an mal angucken können mit vorberechneten Daten auf periodischer Weise.
Siehe den langsamen Pinguin.
Genau, der ist ja das beste Beispiel. Was angestiegen ist bei Backlinks, sind Backlinks, wo die Domain oder die komplette URL im Linktext steht. Ich weiß nicht, ob dafür verantwortlich ist, dass alle SEOs mittlerweile denken, dass man solche Links aufbauen muss, oder ob es einfach so ist, dass das Linkbuilding von den SEOs so zurückgegangen ist, dass das einfach die natürlichen Links sind, die die Nutzer setzen. Was ich nur sehen kann, ist, dieser Wert steigt oder ist gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Und gut rankende Seiten haben tendenziell auch mehr Links mit der URL oder zumindest dem Domainnamen im Linktext.
Macht ja auch Sinn irgendwie.
Genau. Eine Sache, die ich noch für Qualität ganz spannend finde, ist, dass Seiten in Top 10 mehr Backlinks von News-Seiten haben im Durchschnitt als Seiten in Top 30. Und eine spannende Beobachtung, News-Seiten verlinken extrem oft auf die Startseite. Ja, das heißt, da hat irgendwer den Redakteuren wahrscheinlich gesagt, ihr müsst auch mal mehr nach draußen linken und dann linken die halt auf die Startseite von BMW, wenn sie über BMW schreiben, aber haben halt immer noch nicht gelernt, dass sie auf die Quelle linken müssen, von der sie ihre Informationen haben. Das aber jetzt nur meine wilde Theorie über Online-Redakteure. Die Beobachtung ist aber einfach, News-Seiten verlinken extrem oft auf Startseiten von anderen Domains.
Vor 2 bis 3 Jahren war es bei den Redakteuren ganz oft so, die haben sich gar nicht getraut, nach außen zu linken, weil der findige SEO hat natürlich gesagt, linkt nicht raus, das kann Google abstrafen.
Ja, aber deswegen, das ist natürlich nicht so toll natürlich, für diese Experience.
Deswegen kann man doch aber in der heutigen Zeit trotzdem froh sein, wenn der Redakteur überhaupt auf die Idee kommt, auch mal nach außen zu linken.
Ja, es gab auch ganze Policies, also jetzt unabhängig vom SEO, die einfach gesagt haben, man linkt nicht raus. Also die sind ja zum Glück auch alle Vergangenheit, aber die gab es ja lange Zeit in Verlagshäusern.
Ja, ich kann mich noch an viele Gespräche erinnern, wo es dann hieß, oh, danke für das Interview und jetzt können Sie einen Link auch noch haben. Und dann habe ich irgendwie meinen Blog eingereicht. Nee, also auf dem Blog kann ich nicht linken. Haben Sie nicht eine Firmen-Homepage? Das ist meine Firmen-Homepage. Okay. Nee, also auf dem Blog kann ich nicht linken, tut mir leid. Dann war ich immer sehr happy.
Dann linke ich auf das Google-Suchergebnis.
Ja. Genau. Da gab es wahrscheinlich, da gab es halt eine Policy. Es wird nicht auf Blogs gelinkt, nur auf Firmen-Homepages. Aber okay. Naja, möchte ich mich nicht drüber aufregen. Muss ich heutzutage auch nicht mehr. Eine Sache, die wir uns auch angeguckt haben, ist das Linkalter. Und da kann man auch sagen, Links sind im Vergleich zum Vorjahr im Durchschnitt älter geworden. Das kann man natürlich einfach damit erklären, dass das Internet immer älter wird und es möglichst mehr alte Links zu finden. Ja, und man kann natürlich auch auf Linkalter schlecht optimieren mit einer neuen Website. Aber gerade gut rankende Seiten haben auch im Schnitt ältere Backlinks. Aber auch das liegt sicherlich daran, dass es teilweise eben alte Websites gibt, die eben schon länger dabei sind und dann mehr Potenzial hatten. Also es ist spannend, das zu sehen. Aber ich würde aus dieser Korrelation und diesen Durchschnittswerten ehrlich gesagt nicht viel rausziehen. Was auch zurückgegangen ist, sind Links, die auf die Homepage zeigen. Ja, auch so Größenordnung 2-5% weniger Links, die heutzutage auf die Homepages zeigen. Es wird mehr gedeeplinkt, wahrscheinlich ähnlich wie Google öfter jetzt tiefgehende Verzeichnis-URLs rankt. So hoffe ich, ranken die Menschen jetzt eben auch öfter auf wirklich die Informationsquellen, auf die sie verlinken sollten und nicht auf die Startseite. Beliebtes SEO-Thema ist ja NoFollow und der prozentuale Anteil der NoFollow-Backlinks ist gestiegen und gut rankende Seiten haben mehr NoFollow-Backlinks als schlecht rankende Seiten. Das ist nur eine Beobachtung. Ja, wir reden hier über sowieso von einem Prozentbereich von 0,5 bis 4,5. Ich möchte nicht, dass jetzt heißt, Malte hat gesagt, man muss nur Follow-Backlinks haben, aber die Daten sind halt da. Ich habe mir ehrlich gesagt die Ursache auch nicht angeguckt, warum gut rankende Seiten jetzt unbedingt öfter nur Follow-Backlinks haben. Weiß nicht, ob ihr da eine Erklärung habt.
Naja, ich meine, es gab ja außer Linkwarnung auch viele Linkwarnungen für ausgehende Links, was wahrscheinlich dazu führt, dass viele abgebaut werden, aber vielleicht haben ja auch einige einfach gesagt, okay, dann eher NoFollow rein und ich glaube, das ganze NoFollow hat sich auch in anderen Bereichen einfach durchgesetzt und vielleicht ist jetzt auch der ein oder andere, der bei seinen Advertorials nur noch NoFollow macht, weil er schon auf die Nase bekommen hat für schlechte ausgehende Links.
Ja, das kann sicherlich einer der Gründe sein.
Oder Affiliate-Links auf Amazon, die von vielen Blogs oder Systemen automatisch auf NoFollow gesetzt werden.
Stimmt, sowas könnte auch mit eine Rolle spielen.
Man weiß es nicht.
Stimmt, man weiß es nicht. Dann wäre ich mit der Studie durch und ihr wart ja noch interessiert daran, was so die Hauptunterschiede USA-Deutschland sind. Was ich euch alles gerade gesagt habe, war ja zum Thema Deutschland und ich habe mir mal so ein paar größere Änderungen rausgeguckt zu USA. Zum Beispiel der Faktor Keyword in Domain, da sind die Werte in den USA, die Durchschnittswerte sind schon nur noch die Hälfte von dem, was sie in Deutschland sind. Und der Abfall im Vergleich zu 2014, also der Year-over-Year-Change, war auch größer. Ja, und wenn wir mal davon ausgehen, dass die USA und SEO und internettechnisch voraus sind, ist es natürlich ein Trend, der sich vielleicht auch nach Deutschland kommen wird. Ähnlich ist es bei Suchvolumen der Domain, auch da die Year-over-Year-Änderung deutlich größer. Ja, also das Suchvolumen der gut rankenden Domains ist stärker angestiegen. Mhm. Da gibt es natürlich ganz viele kleinere Sachen. Ne? Also in den USA sind natürlich 90% aller Domains com.org. Die Dateigröße ist so 10% größer. Die URLs sind um ein Zeichen kürzer, was wahrscheinlich auch einfach an der anderen Sprache liegt.
Okay, ja.
Die USA haben aber tatsächlich so ungefähr 15% mehr interne Links, 20% mehr Bilder, 25% mehr Videos und in diesen drei Bereichen auch größeres Year-over-Year-Wachstum.
Ach, in den USA ist einfach alles größer, mehr
alles und besser. Alles größer, besser, schneller, ja. Und sie haben auch öfter Responsive Design, also so Größenordnung 30-50% mehr Responsive Design. Und der Abfall der Kurve zwischen Top 10 und Top 30 ist auch größer. Also da sind sie definitiv Vorreiter. Übrigens, ihre Listen sind auch um 50% länger. Ja, also wirklich. Aber dafür die Schriftgröße im zentralen Bereich, da sind sie so 5-10% kleiner. Ja.
Es sind halt älter.
Ja, umgekehrt im Above the Fold ist die Schrift dann aber wieder größer. Auch wieder so 5-10% Größenordnung.
Mhm. Aber wichtig, noch mehr Brand Searches in den USA und weniger Keyword Domains.
Genau. Und viel, viel mehr Responsive Design.
Das wird die Domainer natürlich in Deutschland nicht freuen.
Ja. Das ist für mich jetzt relativ belanglos. Übrigens, die Texte sind auch länger. Ne? Die haben ungefähr 30% mehr Worte, aber nur 25% mehr Keywords. Das heißt, die haben noch weniger auf die Keywords als die Deutschen.
Ja, aber okay, dass sie mehr Worte haben, die haben keine Kompositas.
Ja, gut, das stimmt natürlich. Aber die haben ja auch den Trend, dass die Texte länger geworden sind. Ansonsten,
auf jeden Fall.
Ja. Also die Flash-Werte für die Lesbarkeit, die können wir leider nicht vergleichen zu Deutschland, weil eben komplett andere Sprache. Bei den Proof-Terms, wenn wir noch beim Content bleiben, ist es sehr ähnlich wie in Deutschland. Nur bei den Relevant-Terms ist es so, dass die in den USA nochmal ungefähr die Kurve 20%, also ein Fünftel höher ist. Das heißt, die schreiben schon eher die holistischen Texte. Ansonsten, Wikipedia ist in den USA genauso dominant wie bei uns. Und Facebook ist ungefähr doppelt so dominant wie bei uns, was das Ranking angeht. Und richtig krass sind die Social Signals. Die Google Plus 1 Werte sind da im Durchschnitt 6-mal so hoch, Facebook 7-mal so hoch, Twitter 10-mal so hoch. Das geht ja alles noch. Aber die Pinterest Werte sind 90-mal so hoch. Ja, also die durchschnittliche Anzahl an Pinterest-Signalen einer URL. Das fand ich schon echt heftig. Das heißt nicht, dass Pinterest in den USA ein Ranking-Faktor ist. Ja, es ist nur eine spannende Beobachtung. Sie sind...
Ich kann sagen, pin dein Ranking mit Pinterest.
Ja, so funktioniert es.
genau.
Was noch ganz spannend ist, sie sind 10-20% mehr mobile-friendly. Und der Einfluss von Mobile Gaddon, den wir gemessen haben, war in den USA auch tatsächlich größer als bei uns. Also nicht mobile Seiten sind so 0,2 Plätze gefallen. Mobile-Friendly-Seiten sind 0,2 Plätze gestiegen. Und in Deutschland war Mobile-Friendly ja so eine kleine Auswirkung, dass man es kaum auf dem Graph gesehen konnte. Bei Backlinks ist es so, natürlich auch wieder, ne, 4-6-mal so viele Backlinks, aber gibt halt auch mehr Websites, die dann wieder untereinander sich verlinken. Die Keyword-Backlinks sind natürlich noch doppelt so viele wie in Deutschland. Da weiß ich nicht, ob das einfach eine sprachliche Sache ist oder ob in den USA einfach damals schon mehr SEOs unterwegs waren, die diese Keyword-Backlinks überhaupt aufgebaut haben. Aber das ist noch ein ganz spannender Unterschied. Ansonsten, natürlich sind die Links auch 50 Tage älter im Durchschnitt. sind halt die USA größer, älter, das Internet als bei uns. Und Der Anteil der No-Follow-Backlinks ist da dreimal so hoch wie bei uns. Das ist auch, finde ich, recht großer Unterschied.
Krass.
Ja, das wären so die DE-USA-Unterschiede, die ich mir rausgepickt habe. Ich weiß nicht, ob ihr habt euch die Studien ja auch angeguckt. Vielleicht habt ihr noch Faktoren, die euch aufgefallen sind oder irgendwas, wo ihr eine Rückfrage zu habt.
Nö, momentan nicht.
Okay.
Jens?
Nee, bin da restlos glücklich.
Was zieht ihr beiden denn? Mit der ganzen Geschichte. Was zieht ihr beiden für Schlüsse aus unserer Ranking-Faktor-Studie? Ändert ihr irgendwas an eurem SEO oder eure Beratung oder habt ihr alles eh schon genauso gemacht wie natürlich jeder?
Ich glaube, das kann man von so einer Studie gar nicht abhängig machen. So eine Studie gibt einen immer mal wieder Tipps, holt einen immer mal wieder Sachen in den Hinterkopf, die man auch in seiner strategischen Betrachtung bedenken sollte. Aber bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt aufgrund dieser Studie damit beginnen würde, irgendwas komplett anders zu machen.
Aber ihr seid ihr d'accord mit den Trends, die wir sehen? Also Backlinks werden unwichtiger, Brandsignale werden wichtiger?
Ihr habt es ja gemessen.
Also, nee. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich lese sehr selten die Studien, weil die meistens mir von der Tonalität nicht zu sagen. Ganz schlimm finde ich ja diese Moss-Geschichten immer. Ich finde diese hier überraschend angenehm, weil es mehr von der Tonalität sagt, wie soll ich sagen, ist eher so, was ist denn gerade im Netz opportun, weißt du? Einfach, man kann, im Grunde genommen habt ihr 30.000 Keywords genommen und damit einfach Seiten entwickelt, gefunden, die, wo man sagen, die haben eine gewisse Anzahl an Besuchern. Weil sonst werden die ja nicht, wenn sie halt ranken, haben sie auch irgendwelche Besucher natürlich. Also das heißt, es sind Webseiten, die per se irgendwie Traffic haben und sozusagen ein Auszug aus dem deutschen Internet der etwas erfolgreicheren Websites sind. Und dann kann man sich anschauen, was ist denn da State of the Art. Und dann kann man natürlich so einzelne Sachen rausnehmen, jetzt ganz unabhängig davon, ob es Ranking ist oder nicht. Und dann soll man einfach sagen, hör mal zu, Kinders, das mit eurer fucking FAQ, wo ihr immer einen Satz habt für pro Seite, das ist halt irgendwie definitiv nicht mehr das, was man heute macht, weil ein Auszug aus dem Internet von Seiten, die erfolgreich sind, machen es halt einfach anders. So. Und das finde ich an der Stelle wirklich sehr angenehm. Es ist ja auch nicht mehr diese, wie früher immer diese Grafik, das sind die Top-Faktoren, was er ganz klar sagt, was er impliziert, macht das.
Weißt ja, du? Aber wir haben ja.
Und das ist ja genau
das. Wir haben absichtlich dieses Balkendiagramm nicht mehr gemacht. Und was ist passiert? Wir haben böse E-Mails bekommen und Anrufe. Ey Malte, ihr habt das Balkendiagramm vergessen. Und dann haben Leute es nachgebaut, selber. Und darum haben wir jetzt auch, werden wir auch wieder unsere Balkendiagramm-Infografik nachschieben, aber sehr, 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 sehr deutlich drüber schreiben, dass Korrelation keine Sortierung nach Wichtigkeit ist. Ich hoffe, es wird verstanden. Ich wiederhole es auch gerne noch 200 Mal.
Ja, ich weiß, ich sage ja auch immer, ich habe das Gefühl, so mit Intelligenz ist unsere Branche jetzt auch nicht so mega hart ausgestattet, wenn es um Selberdenken geht. Bei so manchen da draußen frage ich mich dann ernsthaft, was ist. Und ich finde, gerade weil hier die Totalität sehr zurückgegangen ist, finde ich die sehr angenehm, weil man kann dann halt einfach sagen, guck mal, das ist einfach State of the Art jetzt, Punkt. Unabhängig, wie gesagt, Aufgabe, ich muss eh der Beste in meinem Feld sein. Aber da kann ich nochmal sagen, also das ist jetzt einfach sozusagen State of the Art, also da muss ich jetzt mal mindestens hinspringen.
Es gibt, wenn wir einen Videocall hätten, würde ich mich jetzt halt für dieses Lob für die Studie verbeugen vor dir, Jens.
Ja. Verdient aber nee, also auch. Zu Recht.
Also, eben, also absolut
zu Recht. Es gibt ja immer zwei Arten, immer solche Studien aufzubauen. Einmal datengetrieben, das ist das, was ihr macht. Und das ist das, worauf ich auch schaue und worauf ich auch Wert lege. Und dann die andere Möglichkeit ist ja halt durch Befragung von Experten.
Ja, wenn ich Leute befrage, die Social Signals verkaufen, ey, was antworten die dann? Natürlich,
genau.
Social Signals dann Ranking-Faktor sind, ja.
Da ist dann in dieser Befragung, da ist ein Blackhead drin, da ist ein Content-Typ drin, da ist ein Social-Typ drin, da ist ein Backlink-Typ drin. Und ich weiß schon, was jeder von den vielen sagen wird, was das Allerwichtigste ist. Deswegen, solche Studien, die auf Basis von Befragungen sind, Ja, die sind halt fürs Orschel, wie man in München sagt. Also ich lese mir gerne die Meinung auch durch von einigen Experten, aber eine Studie darauf aufbauen, ist echt schmarrn. Deswegen halt Malte nochmal absolutes Kompliment an euer Team auch für diese Studie.
Aber das Kompliment muss ich weitergeben. Ich habe sehr, sehr wenig zur Studie beigetragen.
Ich habe gesagt, dann euer Team.
Also, ja, werde ich weitergeben.
Ja, unbedingt.
Cool. Super. Nee, also dann weiß ich ja, bin ich mal gespannt, wie ihr dann die Grafik dazu macht. Aber ich fand sie jetzt wirklich sehr schön und auch wie die Aufmachung ist, auch optisch kann man immer gerade sagen, guck mal hier, Standardgrößen, auch die Schriftgröße finde ich spannend, weil es gibt auch immer wirklich Seiten, die haben echt so pippelkleine Schrift, weißt du, so, und da denkt man, ey, Kinders, wir sollen das lesen. Also ich meine, guck mal hier, der Rest macht es auch größer.
Ja, gerade so Fizzle-Schrift finde ich ganz, ganz schlimm. Also ich bin auch jemand, der im Safari-Browser und auf dem iPhone im Safari eiskalt immer diesen Button klickt, dass er mir das alles lesbar macht. Wie heißt denn die Funktion? Mhm. Ihr wisst, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber der Name ist jetzt...
Ich wünschte, das könnte ich in jedem Browser auf jedem Gerät machen.
Und im White Paper für die USA habt ihr sogar noch die größere Schriftart, gell?
Das müssten die gleichen Schriftarten sein. Hast du vielleicht anders gezoomt?
Ach, das war doch jetzt nur...
Ach so, ja, okay.
Blöd, das war ja so ein blöder Witz jetzt.
Ja, nee, ich bin nicht so ein lustiger Typ.
Ja, nee, niemand ist hier lustig.
Wir sind ja auch in der ernsten Branche, genau. Und haben über ein ernstes Thema gesprochen, ne?
Ich möchte mich gleich für diesen schlechten Witz entschuldigen. Lachen. Ich muss in jeder Show, Jens, muss ich jetzt einen schlechten Witz bringen.
Ah, okay, klar, cool. Ich werde dich daran erinnern, ich schreibe es in die Show.
Du brauchst aber dann immer Gäste wie mich, die auch keinen Humor haben, wenn du das ernst meinst.
Ich habe aber auch ein bisschen gebraucht.
Ja.
Okay. Genau. Cool. Dann würde ich sagen, sind wir damit durch. Wie gesagt, Link zu der Studie kommt in die Shownotes. Da ist ja dann auch nochmal von dir zum Nachsehen sozusagen das Aufnahme vom Webinar, wenn ich es richtig verstanden habe, drin.
Es ist noch nicht online.
Also aber kommt rein. Kommt. Es kommt also aber
es
rein.
Es gab Probleme bei der Aufzeichnung, genau. Beim Live-Webinar. Darum wiederhole ich es morgen nochmal für die Aufzeichnung.
Für dich alleine, das ist natürlich auch traurig dann, gell?
Ich würde wieder reinkommen.
Es haben tatsächlich auch schon relativ viele Leute gefragt, ob wir das wiederholen, aber ich glaube, ich mache es einfach ohne Publikum.
Geisterspiel.
Cool. Exakt. Und wenn sonst Fragen sind, Search Metrics ist ja erreichbar, man findet dich da.
Genau, also wer Fragen zur Studie hat, darf sich da auch direkt an mich wenden, m.landwehr@searchmetrics.com. Oder mich über irgendeinen der anderen Kanäle wie Twitter, Facebook und so weiter kontaktieren. Ich bin da unter dem schwer zu findenden Pseudonym Malte Landwehr unterwegs.
Das ist nicht einfach zu merken. Ich hoffe, wir kriegen das hin.
Malte, vielen, vielen Dank für die Vorstellung dieser Studie.
Ja, danke für die Möglichkeit, das hier vorzustellen.
Immer gern.
Genau. Der Freund, wie gesagt, wir müssen ja unseren Hörern was bieten. Wir haben ja die Hörer, die gerne mitdenken beim Job.
Ja.
Genau. Kommen wir zum 4-Wochen-Ausblick. Wir sind noch so bedingt in der Sommerpause, aber wir rutschen ja langsam in September rein und da gibt es dann ja am 22.09. die Sixth SEO-Wiesen und da kann man auch noch, glaube ich, etwas gewinnen. Dann geht das Gewinnspiel eigentlich, sonst haben wir es ja hier voll umsonst. Muss ich schnell die Seite aufrufen, hätte ich ja mal vorbereiten können.
Echt?
Ja, ganz schlimm. Bis zum 4. September. Das heißt, ihr habt noch genug Zeit, das zu teilzunehmen. Das ist übrigens der Grund, warum wir dann nächsten Monat sogar 3 Tage zu spät schicken, weil ich bin nämlich da, dementsprechend wird es mit der Aufnahme irgendwie nichts. Sondern wir machen die dann halt erst danach am 24. und so ist am 25. dann die nächste Show rauskommt. So seid ihr auch schon mal informiert, aber sie kommt.
Bei der Six SEO Wiesen werde ich auch dabei sein und ich bin gerade aber noch am Grübeln, was für einen Vortrag ich halten werde.
Mach doch was zu Reputation.
Ich wollte was zu SEO machen. Ich glaube, das passt besser zum Thema.
Das stimmt. Dann haben wir, es gibt einige, wir haben dieses Mal eine richtig lange Latte an zu vergebenden Jobs. Und zwar einmal sucht die VisionNet AG in München in Junior SEO. Link kommt rein. Sonst kann ich dazu auch nicht viel sagen, außer dass nett war, dass wir uns diesen Job-Offer hier geschickt haben. Kennen die sonst nicht weiter?
Doch, die haben so ein paar Unterhaltungsportale.
Echt? Ja, keine Ahnung, ich unterhalte mich halt nie.
Genau, sind auch bekannt, jedenfalls hier in München.
Genau. Ihr bei Search Metrics sucht gleich eine ganze Abteilung an Senior und Junior SEO-Consultants.
Genau, wir suchen eine Reihe. Von Consultants. Wir suchen auch in vielen anderen Bereichen, aber hier für die Sendung ist eigentlich am passendsten unser SEO-Consulting-Gesuch.
Genau. Ansonsten die Sport 1 GmbH in Ismaningen sucht auch ein Inhouse-SEO. Also wird wahrscheinlich irgendwie sportlastig sein, das Thema.
Denk schon, aber bestimmt auch ganz spannend.
Und Markus, du suchst auch.
Genau, wir in München bei der 1:1 suchen auch mal wieder, wir suchen einen Werkstudent-SEO und aber auch allerdings einen Junior-SEO-Manager bei uns in München.
Bei dir.
Ganz genau. Team. Spannende Portale.
Und ganz wichtig in München, ihr müsst nicht nach Karlsruhe gondeln, deswegen täglich um
Arbeit. Ab und zu auch mal Karlsruhe, aber meistens in München.
Genau, also eben nicht Arbeitsstandort. Reisen kann man ja immer überall mal hin, aber wenn man jetzt in München ist,
will
man ja
da auch bleiben.
Will man nicht unbedingt nach Karlsruhe
ziehen. Richtig. Nee, also Berlin ist da schon das schönere Ziel, ne?
Das stimmt.
Malte, wir hören dich gerade ganz schlecht. Wir hören dich gerade ganz schlecht.
Man sagt ja auch Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin und nicht München, München, wir fahren nach München.
Jens, ich höre dich gerade ganz.
Genau, nee, cool. Das war's und Malte, du hast uns noch was mitgebracht.
Jetzt hören wir dich gut.
Das finde ich auch. Genau.
Genau, also ich würde so ein paar Search Metrics Care-Pakete, nenne ich sie mal, verlosen. Da kommt ein T-Shirt von uns rein, so ein mobiler Smartphone-Akku mit Multistecker, wo ihr alles Mögliche aufladen könnt. Smartphone-Halter für den Schreibtisch, dass man schön stehend hat, ein Lanyard und weil wir eine Company mit Headquarter in Berlin sind, lege ich euch auch noch einen Jutebeutel da rein mit einem ironischen Spruch. Und wenn ihr das haben wollt, müsst ihr mir eine E-Mail schreiben, wie gesagt m.landwehr@searchmetrics.com und ihr müsst mir eine Frage beantworten. Und zwar die Frage ist, welcher Arbeitsschritt oder Workflow im SEO oder Content-Marketing kostet dich aktuell viel Zeit und sollte unbedingt softwaregestützt, automatisiert oder teilautomatisiert werden. Mhm. Ihr könnt es in einem Satz beantworten, ihr könnt mir auch eine halbe Dissertation schreiben und eure internen Workflows genau beschreiben. Wenn ihr nett seid, schreibt ins Betreff der E-Mail noch sowas wie SEO-Haus-Verlosung, dass ich sofort weiß, was es ist. Und ja, ich werde wahrscheinlich 5 Pakete verlosen dann einfach und in Einsendungen. Wenn es jetzt wenig Einsendungen werden, kriegt doch einfach jeder was. Goodies zum Weggeben.
Wir hoffen mal auf viele Einsendungen.
Wir hoffen natürlich auf viele Einsendungen, klar.
Gibt ja genau. Wir schreiben das alles genau nochmal genau in die Shownotes, damit ihr auch genau nachlesen könnt, wie der Betreff zu formulieren ist.
Genau. Genau.
Cool, dann sind wir auch schon fertig. Dann bedanken wir uns natürlich daran an euch alle draußen, dass ihr euch das Ganze auch bis zum Ende angehört habt. Wir freuen uns auf eure Kommentare, gerade auch zur Studie. Wenn es etwas zu kommentieren gibt, könnt ihr hier gerne dann direkt unter den Shownotes machen. Ihr könnt natürlich auch direkt auf Facebook oder Twitter euch auslassen. Wir reagieren da auf allen Kanälen. Wenn ihr Zeit, Lust und Muße habt und Maltes Frage schon beantwortet habt, dann wäre ich noch sehr dankbar, wenn ihr uns auf iTunes bewertet, weil darüber kriegen wir dann auch immer nette neue Hörer. Das macht uns einfach glücklich. Wer zu viel Geld hat, darf auch auf diesen Flickr-Button klicken, der da manchmal unten drin ist, wenn ich ihn auch rechtzeitig einbaue. Ansonsten Themen immer gerne her. Wie gesagt, für nächsten Monat kommt endlich das lang erwartete Google Search Console und API Special. Wenn ihr Vorschläge für Gäste habt, schreibt uns die auch. Wir haben dafür eine Liste. Das wird alles gepflegt, kann ein bisschen dauern, aber wird auch immer abgearbeitet. Ihr könnt euch auch gerne selber mit einem spannenden Thema vorschlagen. Ihr müsst nicht immer alle Leute da total intrinsisch sein. Ihr könnt auch gerne sagen, ich möchte mir ja mal richtig auf die Pauke hauen und habe ein geiles Thema und kein Mensch hat mich bisher bemerkt und ich würde es gerne mal erzählen. Wenn wir die Meinung teilen, seid ihr natürlich gerne dabei.
Absolut. Wir freuen uns auf euch.
Genau. Und Malte, riesen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diese späte Stunde um 21:30 Uhr.
Ja, und sehr gerne. Danke viele, für die Möglichkeit.
Und viele, viele Grüße an das ganze Team.
Ja, werde ich ausrichten.
Super. Cool. Ja.
Das war's jetzt. Ja.
Ich wollte mal den Spannungsbogen hochhalten, aber das war's jetzt wirklich.
Genau. Ja. Weil das wird viel.
Danke fürs Zuhören. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Das SEO-Haus. Mit Jens Faudrath und Markus Walter. Das SEO-Haus.